Hallo und herzlich willkommen zur Gamer WG. Das ist die Folge 290. Ich bin der Thomas und wir haben für euch heute eine offene Talkrunde. Wir hatten zuletzt sehr viele themenbasierte Podcasts, nicht zu vergessen den unglaublichen Jan VR, der von Maurice ja ins Leben gerufen worden ist. Und heute wollen wir einfach mal die Dinge mit euch bequatschen, die dann aber in den letzten Wochen so ein bisschen liegen geblieben sind. Wir haben nämlich alle fleißig auch neben den besprochenen Titeln noch anderes gezockt und das wollen wir, sage ich mal, in ausreichender Breite, aber eben nicht so ausführlich, dass es einen ganzen Podcast mit den einzelnen Titeln in Anspruch nimmt, für euch mal bequatschen. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Den Maurice habt ihr gerade schon dreckig lachen hören. Hallo Maurice.
Hallo Thomas, ist meine Lache so dreckig?
Nein.
Hallo liebe Hörer. Und wie immer auch mit dabei der Andreas. Hallo.
Ja, hallo ihr beiden und auch ein großes Hallo an die Hörer.
Ja, es ist sehr, sehr eng geworden. Mein Router ist am Wochenende explodiert, deswegen haben wir den Audiokommentar für diese Woche, den müssen wir verschieben, weil das mitten in der Aufnahme passiert ist. Und heute direkt.
Also wer sich mal gefragt hat, wo bleibt, stirbt langsam drei, wir haben es versucht. Wir sind weit gekommen.
Schneller gestorben als gedacht, was?
Ja, tatsächlich.
Ja. Aber heute kam der Router an, wo wir den Termin schon hatten. Den hatten wir nämlich letzte Woche schon festgemacht. Und ich dachte nur so, oh shit, ich muss das jetzt alles sofort aufbauen. Und hab's auch noch zeitig geschafft. Also wir sind nur 40 Minuten über der Zeit, die wir vorhatten aufzunehmen. Aber gut. Wir haben's geschafft. Das ist schön.
Ja, hoffen wir mal, dass der Router durchhält. Ne?
Ja.
Sei es traue niemals neuer Hardware. Immer ganz schwierig.
Zumindest optisch ist er sehr schick. Thomas, du warst jetzt die letzten Folgen nicht so dabei, weil du hast das ja schon gesagt, wir hatten den Jan Viewer und deswegen würde ich als erstes sagen, reiß du mal an, was du so gespielt hast und das ist auch das Schöne, wir werden heute für diejenigen, denen das die letzten paar Folgen zu Wii U lastig waren, sehr viel über Xbox One und PS4 heute sprechen. Hau
PC,
raus.
PC, ja. Zählt nicht.
Mach ich aber trotzdem.
Zählt nicht. PC.
PC. Ja, PC ist immer der lachende Dritte. Na gut.
Der Vier.
Ich hab.
Ja gut, als was zählst du dann die Wii U?
Das Sprichwort ist einfach so, egal. Ich habe den Januar vom Prinzip her jetzt mit drei Spielen verbracht. Zwei davon wollte ich heute mit euch mal so ein bisschen bequatschen. Das dritte ist Dragon Age Inquisition. Da werden wir sicherlich nochmal einen extra Podcast dann auch tatsächlich zu raushauen.
Ich dachte, das ist Forza. Tatsächlich.
Forza haben wir schon. Forza hat sich bei mir aber auch nur noch knapp bis in den Anfang des Januars reingezogen. Denn danach habe ich mir ein anderes Spiel geholt, was es auch im letzten Jahr schon gab. Was aber eben von mir noch nicht gespielt worden ist und was es nicht nur im letzten Jahr schon mal gab, sondern wahrscheinlich auch schon mal vor 2 Jahren davor. Ich rede nämlich von Sleeping Dogs, einem wunderbaren HD-Remake für die Xbox One. Und das hat sich mir geholt und wusste zwar, dass mir das wahrscheinlich gefallen könnte, aber habe bisher noch nicht so aus Zeitmangel reingeguckt damals in die alte Version. Und das Warten, würde ich sagen, hat sich auf gewisse Art und Weise gelohnt. Denn, ich sag mal, ihr kennt wahrscheinlich Sleeping Dogs. Habt ihr das beide zumindest schon mal gespielt, oder?
Wir haben damals einen Podcast gemacht.
Meine ich doch, ne?
Ja. Nämlich, die Geschichte ist ja, das kam bei uns nicht raus erst. Wir haben die Uncut-Version gespielt und darüber einen Podcast gemacht. Und die deutsche Version hat sich ja ewig gezogen. Ich vermute, du hast eine Uncut-Version?
Ja, Geschichte wiederholt sich, weil auch jetzt die Xbox One-Version, im Übrigen wahrscheinlich dann auch die PS4-Version, ist in Deutschland offiziell nicht erschienen. Die ist kurz vorher gecancelt worden. Erst groß angekündigt.
Wie damals. Und dann
hat man festgestellt, ach du Kacke, das ist ja die amerikanische Version, also die internationale, die wir quasi als HD-Remake gemacht haben, nicht die deutsche. Und dann konnte man es nicht rausbringen. Und dann habe ich es mir importiert. Ist aber eigentlich egal, weil ich glaube, die Untertitel waren deutsch. Das Spiel selber war ja sowieso, wie so ein GTA eben dann auch ist, in Englisch. Was sehr stimmungsvoll ist, weil das Spiel ja nicht nur in Englisch, sondern eben zu einem Großteil dann ja auch in Chinesisch, zumindest hört es sich so an, sag ich mal, synchronisiert ist. Und die der grafische Sprung bei dem Spiel, also es ist ein GTA-Klon, der eher kleiner von der Stadt her ist, aber trotzdem ja ausreichend groß. Habt ihr bestimmt damals ja im Podcast auch so schon mal besprochen. Und trotzdem bietet das Spiel eben all das, was man an einem GTA eigentlich auch mag. Verschiedene Missionen und eben die frei begehbare Stadt und viel zu erkunden. Und das Ganze macht jetzt in diesem HD-Remake schon einiges her. Was ich gelesen habe, ist, dass es zwar prinzipiell auch nicht so viel grandioser aussieht als die eh schon längst erhältliche PC-Variante, aber auf Konsole sieht es schon sehr schick aus und hat eigentlich die ganze Zeit auch den Eindruck erweckt, als ob es dann auch für die Next-Gen-Konsolen gemacht sein könnte, zumindest in gewissen Bahnen, denn im Detail sieht es sehr schön aus. Manche Dinge wie Charaktermodelle oder so sind dann bei einem Watch Dogs dann doch noch etwas besser gelungen. Und was man sagen muss, ist, dass so flüssig und schön wie das Spiel überwiegend läuft, so übel sind teilweise die Framerate-Einbrüche, wo man eigentlich auch nicht so ganz weiß, woran es dann in dem Moment liegt. Scheinbar ist es dann zwar alles auf HD getrimmt und optimiert worden, aber vielleicht so ein bisschen halbherzig, aber nicht so, dass es stört. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, dass man das deswegen nicht spielen kann. Und ja, also die Mischung in dem Spiel eben aus Martial Arts Kämpfen und Autofahren und Schießereien hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also gerade dieses Kampfsystem, was ja scheinbar eindeutig an Batman so ein bisschen angelehnt ist, macht einfach übelst Laune und dann ist das ja so total brutal. Du kannst ja einen packen, mal eben mit dem Gesicht dann quasi so einen Deckenventilator hauen oder durch eine Glasscheibe in den Fernseher irgendwo eine Brüstung runterschmeißen. So die Interaktivität mit der Umgebung ist eigentlich permanent gegeben und dazu dann noch die ganzen coolen Martial Arts Moves, die man so ausführen kann, das ist schon sehr schick geworden und auf jeden Fall macht mir das auf die Art und Weise auch deutlich mehr Spaß eben als in so einem reinen Action-Baller-Spiel. Das ist schon ganz cool geworden, so dass man da so gut im Nahkampf agieren kann.
Ja, ich finde, und das passiert mir auch immer wieder, die Bezeichnung HD-Remake irgendwie irreführend, weil das lief damals auch schon in HD. Vielleicht nicht Full-HD-Auflösung, aber das war auch schon mindestens 720p.
Ja, ich glaube, das bezieht sich auch so ein bisschen auf die Qualität der Texturen. Also die ist schon toll. Und wenn du da durch die Straßen Shanghai spielst.
Nee, ne? Hongkong meine ich.
Oder Hongkong sogar, ja, okay. Durch Hongkong fährst und dann so ein bisschen Bodennebel da ist oder es regnet und die ganzen Straßen schimmern, das sieht schon sehr, sehr edel aus.
Ja, und Neonfassaden. Ja. Das ist, was wir so geil fanden damals. Ja, weil das halt so anders ist als zu einem, also so einem amerikanischen GTA oder Watch Dogs.
Ja, das Setting war für uns oder für mich auch im Speziellen sehr erfrischend, weil man doch immer nur die amerikanischen Städte gewohnt war.
Ja, das ist sehr farbenfroh und grell. Ja. Und das ist super,
und an so vielen
abwechselnd.
Punkten. Und auch solche Dinge wie dann natürlich, dass dann Karaoke drin ist und sowas. Das war sowas von erfrischend.
Wie ging
passend.
Das erste Lied nochmal?
I fought the law oder fight the law? Irgendwie so?
I fought the law and the law won, genau.
Ja,
und
so war das.
Das sind ja 20.000
genau.
Mal, glaube ich, in dem Lied. Und das ist die einzige Strophe, die es gibt.
Herrlich, herrlich. Nee, ich fand das einfach richtig erfrischend und ich habe es wirklich gerne gespielt.
Ja, die Andersartigkeit ist da schon toll, gerade im Vergleich zu so einem klassischen GTA. Und auch, dass eben die ganzen Sprecher nicht synchronisiert sind, sondern in Chinesisch sprechen, finde ich, macht sehr viel von dem Flair des Spiels dann auch aus. Also das haben sie schon ganz cool gemacht.
Ey, die Sache ist ja, das geht ja so ein bisschen aus dem True Crime, hieß es, hervor. Und ich habe zumindest den ersten Teil davon gespielt und fand den auch ganz geil, auch weil sie da ja schon diese Mischung versucht haben, mit reinzubringen mit dem Martial Arts und dem Shootouts und so weiter. Den zweiten Teil habe ich nicht gespielt, aber das war wieder sehr schön.
Darf ich mal anmerken, ich fand den ersten True Crime Teil schrecklich und ich habe mir den zweiten deswegen gespart. Der hat dann nämlich dasselbe Problem wie L.A. Noire. Die haben L.A. 1:1 umgesetzt. Und dann hast du so eine Mission, fahr mal zum anderen Ende der Stadt und dann fährst du 20 Minuten oder so, bis dann erstmal die Action losgeht und dann war die Ladezeit.
20 Minuten ist übertrieben.
Das war ewig lang. Also die Stadt war gewaltig groß.
Das kam mir so lange vor, weil die Stadt scheiße aussah und einfach nur grau in grau war.
Und immer, es gibt dann so eine sehr luxuriöse Passage, sag ich mal. Und da sahen alle Häuser gleich aus. Und dann war immer so ein Kreisverkehr hinter zwei Häusern und dann musstest du da immer rumfahren und ich bin wahnsinnig geworden. Und ich habe die Konsolenfassung gespielt auf der PS2. Dann hattest du noch diese scheiß ewig langen Ladezeiten.
Oh, ich hab's auf dem GameCube gespielt. Kleine Disc, kurze Ladezeiten.
Ja, gut. Ich bin also True Crime, ich bin froh, dass das nicht unter dieses Label fällt, weil dann hätte es mir doch ein bisschen missfallen. Ich finde Sleeping Dogs, ich fand's gut, aber ich hab's danach echt nie wieder angefasst. Und ich habe auch nicht so wirklich das Interesse, das nochmal nachzuholen in schöner. Weil ich muss sagen, das war damals schon sehr, sehr schön und ich will mir, glaube ich, nicht ein bisschen die Erinnerung kaputt machen.
Nee, also das denke ich auch. Einmal spielen reicht. Das ist jetzt sicherlich kein Dauer- und Dauerbrenner oder so ein Spiel, was man dann jetzt, wenn man schon mal gespielt hat, nochmal spielen müsste. Aber wenn man es noch nicht gespielt hat, ist es auf jeden Fall lohnend und ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein Titel ist, den doch der ein oder andere ausgelassen hat, weil es einfach damals ja so ein Überspielerangebot gab zu der Zeit, als das rausgekommen ist.
Ja, aber das ist ja das Schöne an diesen ganzen Remakes, die jetzt rauskommen, dass man die Sachen dann nochmal nachholen kann. Ich meine, es kommt ja von, jetzt habe ich den Namen vergessen, von Devil May Cry, von den DMC, dem kommt ja jetzt auch nochmal eine neue Auflage raus. Wer das verpasst hat, kann ja
wobei, da
hat,
haben die, glaube ich, gar nichts verbessert. Ne? Also oder höchstens die Framerate.
Auflösung und Framerate haben die gesagt.
Genau.
Ja. Aber keine anderen Effekte oder irgendwas. Das fand ich jetzt tatsächlich ein bisschen schade.
Ich habe Screenshots gesehen, die sehen nicht gut aus. Ganz ehrlich, die sehen nicht wirklich gut aus. was ich noch sagen wollte zu Sleeping Dogs, wer jetzt sagt, ich habe GTA 5 damals schon gespielt und ich brauche mir die PS4 Xbox One-Fassung nicht holen, aber hat Sleeping Dogs verpasst, das wäre dann die ideale Ausweichmöglichkeit, wenn man Bock auf Open World hat. Definitiv. Definitive Edition.
Mann. Genau. Übrigens, in einem sehr schönen, das war in einer sehr schönen Verpackung, das war schon bei Tomb Raider so. Du hast da jetzt so eine Art Buch, ne? Digipack, quasi so eine Art Buch mit Artworks drin und dann steckt die CD hinten quasi in dem Buch so drin. Das haben sie im Vergleich zur Standardvariante deutlich hübscher gemacht und das ja dann auch noch zu dem vergünstigten Preis, wo das Spiel rausgekommen ist. Das gibt's ja momentan, ich glaube 40 € habe ich bezahlt, eben nicht Vollpreis. Warum die das nicht direkt machen irgendwie? Da ist man als Erstkäufer mal wieder der Dumme, eigentlich sehr schade.
Ja, und du hast den ganzen DLC drauf, der scheiße teuer ist, weil das so viel war.
Da kann ich ja sogar noch verstehen, dass der im Normalfall nicht mit drauf ist, weil die den ja extra verkaufen wollen. Aber warum machen die am Anfang immer so eine billige Plastikverpackung und jetzt gibt's quasi am Ende dann so eine schöne, sowohl bei Tomb Raider als auch bei dem Spiel. Das könnte man von mir aus eigentlich grundsätzlich so machen, dass man die schöneren Verpackungen auch am Anfang mal raushaut. Naja. Ja, das war der erste Titel auf jeden Fall, den ich jetzt so gezockt hatte im Januar. Was habt ihr noch so gezockt? Dann geben wir das Zepter mal weiter.
Ja, ich kann gerne übernehmen. Ich habe ein paar kleinere Spiele gespielt. Das eine ist, ich weiß gar nicht mehr von wann es ist, Need for Speed The Run habe ich gespielt. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, deswegen will ich es hier mal zur Erwähnung bringen. Ist echt ein nettes Spielchen, weil es doch auch sehr abwechslungsreich ist. Man hat da ein Rennen quer durch Amerika. Es ist ein großes, ja, Rallye-Event, wenn man so möchte, vielleicht von A nach B. Und es ist richtig gut. Also es ist eigentlich schade, dass es so an mir vorbeigegangen ist. Wobei ich sagen muss, das wäre auch kein Spiel, was ich jetzt irgendwie für 60 € oder so kaufen wollen würde, weil man hat so schöne 5, maximal 6 Stunden, dann geht man glücklich aus dem Spiel raus. Und ich habe jetzt keine Motivation, da nochmal jetzt reinzugucken. Aber es war ganz angenehm, so von der Story her. Und man versucht einfach im Verlauf des Rennens dann halt am Ende auf dem ersten Platz zu kommen. Hat ab und zu so ein paar kleine Sequenzen, wo man ein bisschen Quicktime-mäßig agieren muss. Und es ist wirklich
in einem Rennspiel.
Ja.
In einem Rennspiel.
Ja, man ist ja mal auf der Flucht vor der Polizei oder vor Gangstern und dann ist man mal kurz zu Fuß unterwegs und dann hat man so kleine Quicktime-Passagen, bevor man dann wieder ins nächste Auto einsteigt und dann wieder lang rast und dann sich wieder dem Rennalltag hingibt und entweder auf Zeit durch Checkpoints fahren muss oder eine bestimmte Anzahl von Autos überholen und so weiter. Das macht echt Laune. Also
war da nicht der große Aufhänger, dass das auf dieser wie heißt die Battlefield Engine?
Ich komme gerade nicht auf den
Frostbite
Namen.
Frostbite Engine.
Ja, Frostbite, genau.
Ist das nicht der große Aufhänger gewesen, dass die das darauf programmiert hatten?
Ja, und also man merkt es aber auch, finde ich, nur dann, wenn die mit Effekten um sich schmeißen. Also wenn du zum Beispiel neben einem Berg vorbeifährst, so im Eis und Schnee, und auf einmal bricht da die Lawine aus und da fallen die Brocken runter. Wenn dann solche Sequenzen kommen, dann ist das schon ziemlich geil. Dann merkt man auch so, ah, okay, deswegen habt ihr vielleicht die Engine genommen. Aber so, wenn jetzt nichts großartig effektmäßig abgeht, dann hätte es wahrscheinlich auch jede andere Engine getan.
Ja, die haben die Engine natürlich genommen, weil die nichts da nicht für Zahlen brauchten. Die gehört ja Electronic Arts, ne?
Ja, die haben sie ja auch im Haus, klar.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja der Grund, warum die jetzt alle ihre eigenen Engines machen. Die wollen halt Unreal Engine nicht mehr bezahlen, ne?
Aber die Sache ist halt, du merkst halt dann, was die Engine kann, wenn die halt wirklich mal damit gespielt haben, da mal so ein bisschen Action zu machen und irgendwas kaputt zu machen und so weiter. Dann merkst du schon so, oh, geil, ne? Das hast du sonst eigentlich vielleicht dann eher weniger. Aber
du hast es schon gesagt, das ist so ein 5-6-Stunden-Ding und dann ist man durch. Ich habe letztens nochmal das Hot Pursuit eingelegt, das von Criterion. Und ich war überrascht, dass plötzlich wieder 4 Stunden weg waren meines Tagesablaufs, obwohl ich schon durch habe. Und das ist so der Grund, weshalb ich Run immer so ein bisschen außen vor gelassen habe, wobei ich da schon Bock drauf habe, weil das mal so ein konstanten Storyfluss hat für ein Rennspiel, was ein interessanter Ansatz zumindest ist.
Ja, genau, das ist ein interessanter Ansatz. Und der Punkt ist, das ist ja auch so eine schöne Sache, dadurch, dass es jetzt auch schon ein bisschen älter ist, das habe ich mir bei Origin runtergeladen für 5 €. Und für 5 € ist das super. Also da nimmst du das auf jeden Fall mal mit.
1 Stunde 1 €.
Ja,
für okay. Xbox ist es sogar im Vault mit drin, also in EA Access, wo man ja für 5 € im Monat da diverse Spiele hat. Da haben sie es auch schon mit aufgenommen.
Ah, okay, ja. Also wie gesagt, das ist im Moment, Chris ist eigentlich hinterhergeworfen und dann ist es auch nicht so schlimm, dass es halt so kurzweilig ist. Dann kann man das auf jeden Fall mal wunderbar mal innerhalb von ein paar kurzen Abenden mal durchmachen. Und ich fand, dafür war es auf jeden Fall perfekt. Ich hätte mir wahrscheinlich in den Hintern gebissen, wäre ich jetzt ein Erstkäufer gewesen für, keine Ahnung, hätte mir das für 60 € oder so geholt oder 50. Dann wäre mir doch der Umfang ein bisschen zu wenig gewesen. Aber so ist das echt ganz nett.
Hat das wirklich nur den Story-Modus oder hat das auch
Hat auch Multiplayer. Es hat auch Multiplayer und du kannst es auch mehrfach durchspielen, um noch im Rang höher aufzusteigen, um andere Autos freizuschalten. Hast, wie gesagt, noch den Multiplayer, dass du gegen andere fahren kannst. Also das ist nicht alles, aber ich muss zugeben, der Reiz war schon da, dann wirklich einfach mal diese Story zu haben und dieses eine Rennen von A nach B und sich dann da vorzuarbeiten. Das fand ich schon ganz interessant.
Irgendwann mal.
Ja, ich glaube, das werde ich auslassen. Ende des Jahres kommt ja schon Forza 6 wahrscheinlich.
Ich war überrascht, als das angekündigt wurde. Ich finde, geht das nicht ein bisschen zu schnell mittlerweile?
Ja, also ich sag mal ja und nein. Also für jemanden, der beide Spielserien spielt, was wahrscheinlich nicht wenige sind, geht's natürlich relativ Knall auf Fall. Ansonsten liegen jetzt 2 Jahre dazwischen. Ich meine, da kann der geneigte Gran Turismo-Fan nur ehrfürchtig mit den Ohren schlackern, zumindest in Bezug auf die Frequenz, wie die Spiele rauskommen.
Zwischen 5 und 6 lagen doch gefühlt auch nur 3 Monate. Also der 6er war doch überraschend schnell da, muss ich sagen. Wann kam 5 raus? Irgendwie 2010 oder so? Das hat doch ewig auf sich warten lassen.
Ja, aber das war halt der Punkt. Zwischen 4 und 5 lag halt diese riesige Distanz.
Ja klar, und weil das für die Next-Gen war. Und deswegen verstehe ich das mit dem 6er nicht. Weshalb die den noch unbedingt auf die PS3 pressen mussten. Wieso haben sie dann nicht wieder ihre 12 Jahre gewartet und dann dafür die richtig geile PS4-Version rausgehauen?
Ja, vor allem hätten die ein richtig geiles, großes Rennspiel zum Start gehabt. Und jetzt wartet man dann halt auf sowas. Ne?
Ungelogen. Ich habe letztens geguckt. Ich habe kein Rennspiel weder für PS3 noch für PS4 und ich fand das schon ein bisschen ärgerlich, weil ich Bock auf ein Rennspiel hatte. Deswegen habe ich halt Need for Speed wieder eingelegt. Und irgendwie fehlt Sony echt eine dicke Rennspielmarke.
Ja, und Drive Club hat nun mal diesen beschissenen Start gehabt und hat's nicht besser gemacht.
Ja, das habe ich ja nicht spielen können. Ich erzähle gleich mehr.
Ja, also insofern, ich finde es okay, wenn Ende des Jahres dann Forza 6 rauskommt. Wahrscheinlich wird Forza 6 sowieso eher das Forza, was zum Start der Konsole sich schon alle gewünscht hätten. Nämlich ein Forza, was dann auch ein paar mehr Strecken hat, ein paar mehr Autos. Eben mehr ist wie Forza Horizon, zumindest vom Umfang her. Und insofern ist so ein Update dann ganz in Ordnung.
Jo. Soll ich direkt mit dem nächsten Spiel weitermachen oder willst du, Maurice, was sagen?
Ja, dann lass mich kurz einwerfen, weil ich ja das gerade erwähnt hatte. Ich bin jetzt auch PS4-Besitzer. Yeah. Das heißt,
Party.
In unserer Runde hat jeder eine PS4 und jeder eine Wii U. Das heißt, sobald Andreas und ich endlich mit der Xbox One nachgezogen haben, sind wir
complete.
Ja, die GamerWG Complete Edition. Aber gut, das dauert jetzt ein bisschen, weil die PS4 war teuer. Und darauf zocke ich. So, um eine kleine Brücke zu Watch Dogs zu schlagen, Sleeping Dogs zu schlagen, Grand Theft Auto 5. Das habe ich vorhin nicht einfach so erwähnt. Kai hat mir das immer wieder schön heiß gemacht. Und ja, das hat sich echt gelohnt. Also ich habe das Spiel gestartet und nach der Intro-Mission kann man ja sofort frei die komplette Welt erkunden. Was ich gemacht habe, war 3 Stunden lang einfach mal über diese Wiesen zu fahren, weil ich glaube, jeder einzelne Zentimeter in dieser Welt, der eine Grasfläche darstellen sollte damals, jetzt wirklich mit Gras und Strauch bewuchert ist. Ich habe mehr Tiere überfahren in den 3 Stunden, die ich am Anfang gezockt habe, als in den 40, 45 Stunden, die ich GTA 5 auf der PS3 gespielt habe, weil auch so viel mehr Fahrzeuge, Menschen und Tiere unterwegs sind. Also Kai hat das ja schon gesagt, ganz viele Katzen. Ich habe plötzlich Wildschweine, Rehe gesehen, die ich in der PS3-Version nie gesehen habe. Und es ist der Wahnsinn, was sie da nochmal rausgeholt haben. Und da fühlte sich leider Gottes auch wieder wie so ein blöder Cash-Grab an. Ich vermute mal, die haben schon länger an der Next-Gen-Version gearbeitet, haben aber auch die PS3 und Xbox 360-Version rausgehauen. Einfach, dass da nochmal was ist. Und ja, also wer Bock an dem Spiel hat, dem kann ich echt nur die Next-Gen, Current-Gen-Version ans Herz legen. Die hat es technisch wirklich in sich. Die Weitsicht ist brillant, die Texturen, wie scharf die sind, auch in der Ferne, ist toll. Auch dieser Tiefenschärfe-Effekt. Kennt ihr das manchmal in so Spielen? Hat man so das Gefühl, da ist plötzlich so eine Wand und dahinter ist alles unscharf. Und die haben da so einen sehr weichen Übergang von scharfem Vordergrund zu unscharfem Hintergrund geschaffen. Was ich zwar immer öfter sehe, aber immer, also noch nicht regelmäßig genug. Ich spiele zum Beispiel auch Alien Isolation, da komme ich später noch drauf zu sprechen. Und die haben das zum Beispiel nicht hinbekommen, traurigerweise. Aber ja, also was GTA 5 Technik da jetzt nochmal rauszaubert aus der Hardware? Die Framerate, butterweich, die Animation und der volle Straßenverkehr kommt dadurch noch besser zum Glänzen. Und wenn du bei Sonnenuntergang über den Strip fährst und die Straßen voll sind und alles glänzt und strahlt und glitzert und die ganzen Neonlichter der Häuser dich anblenden, das ist ein Traum, ungelogen. Also ich hab jetzt eine neue Liebe für GTA 5 entwickelt, einfach nur wegen diesem technischen Upgrade. Und das hätte ich nicht geglaubt, dass das so ein Sprung ist, dass das echt passieren könnte. Und ja, ich kann es jedem, der es noch nicht gespielt hat, ans Herz legen. Und jeder, der sich schon länger gesagt hat, ich hätte schon Bock, das nochmal durchzuspielen, macht das am besten auf der PS4, Xbox One oder im März, glaube ich, soll die jetzt erscheinen, mit der PC-Version. Also da lohnt sich das Warten auf jeden Fall. Die ist wirklich gelungen, diese Neuauflage.
Ja, ich glaube ja auch, dass die genau wie ein Black Flag damals eigentlich Multiplattform entwickelt haben, mit dem Unterschied, dass Ubisoft direkt gesagt hat, wir bringen alles gleichzeitig raus und das quasi so angekündigt haben, dass das alles Multiplattform entwickelt wird. Und die haben eben erstmal geschwiegen, haben schön, sage ich mal, millionenfach das auf den alten Konsolen verkauft und dann eben im Nachgang jetzt nochmal auf den neuen Geräten. Und die hatten ein Jahr mehr Zeit, ein Jahr fettere Hardware Basis. Mittlerweile gibt's ja nochmal an die 17 Millionen Next-Gen oder Current-Gen Konsolen. Ja. Und insofern, ja, ist das wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen für den Entwickler.
Heute kam die Ankündigung von Rockstar. 45 Millionen Einheiten sind schon verkauft. Und wenn die PC-Version kommt, kannst du dann nochmal 5 bis 10 Millionen draufrechnen. Bestverkauftes GTA. Locker. Innerhalb von 2 Jahren. Das ist so verrückt. Was das für einen wahnsinnigen Hype hat, das Spiel immer noch. Das ist der Wahnsinn.
Ja, das ist auch für mich in den Top 10 der besten Spiele auf jeden Fall. ganz fett mit drin. Das ist einfach für einen Erwachsenen, finde ich, von der Story her gut. Das Gameplay ist traumhaft. Die technische Umsetzung ist schon auf den Last-Gen, aus den heutigen Last-Gen-Konsolen quasi ja wirklich super gut gewesen. Ja. Der Support ist da und das hat einen Multiplayer, da den habe ich ja quasi gar nicht angeguckt, der ja den Kai zum Beispiel total begeistert, wo das Spiel nochmal eine ganz andere Ebene bekommt und das alles annähernd zum Nulltarif. Also das ist einfach ja, ein Umfangsmonster, ein Qualitätsmonster und ja, man merkt einfach, wie viel Geld da auch zur Verfügung stand, um das Spiel bis zum Ende zu polishen und ich glaube, da wird so schnell nichts an, wahrscheinlich das nächste GTA oder von mir aus ein Red Dead Redemption 2 oder irgendwas aus den gleichen Studios könnte annähernd in die gleiche Richtung gehen, aber solange die großen Hersteller wie Sony oder Microsoft keine eigene Marke in dem Segment etablieren und ich glaube, das machen die erstmal nicht, weil das wahrscheinlich eh annähernd chancenlos ist, wird da ja der Marke überhaupt nicht das Wasser reichen können.
Ja, sie ist Saints Row. Die sind ja komplett in eine andere Richtung haben sie sich entwickelt, weil sie da irgendwie sich ja wohler gefühlt haben als in diesem GTA-Segment.
Und also ich glaube schon, ist witzig, dass sie eigentlich als GTA-Konkurrent irgendwo gestartet sind, aber dann gerade natürlich mit dem dritten Teil sich gesagt haben, nee, komm, wir driften in eine komplett andere Richtung ab, ziehen die Schiene Humor und Abgedrehtheit und machen das bis aufs Ultimative und reizen aus, was da möglich ist, auch mit Kreativität und Ausleben, wie man da sich irgendwie präsentieren möchte in dem Spiel, haben sie komplett ihren eigenen Weg da eingeschlagen, um dann nicht mehr in direkter Konkurrenz zu sein, was, denke ich, aber auch der Marke ganz gut getan hat.
Also ich glaube auch, dass da prinzipiell noch Platz wäre für eine zweite Marke, die was Ähnliches, aber doch was anderes macht. Aber nicht wie so ein Saints Row, sondern auch eher irgendwas, was dann doch realistisch ist. Denn, ich sag mal, GTA, so gut wie das ist und so viel Spaß, wie uns das Ganze macht, kann ich mir doch vorstellen, dass so diese ganze Gangstergeschichte und diese starke Brutalität und alles dann doch noch den einen oder anderen abschreckt. Und wenn man dann irgendwas anderes machen würde, ich weiß jetzt nicht was, aber auch eben in der realen Welt, was dann vielleicht nicht ganz so auf Gangstertum ausgerichtet ist, sondern irgendwie ein bisschen normaler, da kann man bestimmt doch schon einiges mitmachen. Aber ja, muss man einfach mal sehen, was sich da so zukünftig dann vielleicht noch ergibt von anderen Herstellern.
Ja, da hast du ja vorhin mit Sleeping Dogs eigentlich den perfekten, wie soll ich sagen, ja, das perfekte Nebenprodukt erwähnt, weil da spielst du A, einen Cop, und da hast du B, mal ein Setting außerhalb Amerikas. Und die müssen sich ja nicht auf China begrenzen. Wir haben das damals schon gesagt im Sleeping Dogs Podcast. Wie geil wäre ein Sequel, meinetwegen in Tokio. Ist schon wieder eine ganz andere Atmosphäre als Hongkong. Wieso nicht irgendwo anders im asiatischen Bereich, meinetwegen auch ein bisschen, ja, in Anführungszeichen, am Rad drehen und mal einen Teil in Russland. Wieso nicht über Moskau heizen? Also, das ist so eine Reihe, die sau viel Potenzial hat und dass die da eine Neuauflage sich gewagt haben, rauszubringen, ist hoffentlich ein Zeichen dafür, wie bei Tomb Raider letztes Jahr, dass sie da vielleicht schon an einem Sequel arbeiten, was sie denn auf dieser E3 ankündigen werden. Das wäre sehr geil. Und das ist eine schöne, das ist so ein Ding, was halt wunderbar neben GTA existieren kann, weil es halt doch anders genug ist, um sein eigenes Gefühl, Spielgefühl zu Trage zu bringen.
Auf jeden Fall, ja. Also deswegen hat es mir auch so viel Spaß gemacht, obwohl ich GTA ja dann auch erst letztes Jahr gespielt hatte oder vorletztes, ne? Ja, also ich selber habe mir jetzt von GTA 5 das Update nicht geholt. Also mich reizt total, da reinzuschauen, aber ich weiß, ich werde da nicht nochmal die 50 Stunden investieren. Da in der Zeit spiele ich dann lieber ein Assassin's Creed oder so durch, wo ich jetzt den neuen Teil auch noch nicht gespielt habe. Und das ist einfach der Grund, warum ich gesagt habe, okay, Neugierde ist da, aber ich habe es meinem Bruder, der natürlich auch ins falsche Lager direkt übergelaufen ist mit einer PS4,
Oh, ich dachte, wie jung.
Die der jetzt im Januar, nee, der hat sich im Januar dann zum Geburtstag auch eine PS4 gewünscht, weil er genauso wie ihr dann auch eher so den japanischen Spielegeschmack hat und er hatte von mir dann GTA 5 zum Geburtstag bekommen. Ich denke mal, ich werde es mir irgendwann mal ausleihen können. Dann kann ich zumindest mal eine Stunde reinschauen, dann habe ich auch mal die HD-Texturen gesehen. Und
wie gesagt, also allein das Rumfahren fühlt sich schon anders an, weil das halt sehr nochmal belebter wirkt, tatsächlich. Also da du ja, wie gesagt, nach der Intro-Mission, die 15 Minuten dauert maximal, sofort die komplette Welt hast, ist das wirklich, also da kannst du sagen, machst du deine 5 Stunden nochmal, um einfach die Welt zu sehen, und dann hast du das.
Ich habe ja auch immer noch die Hoffnung, dass man den ersten DLC quasi für die Xbox One dann in meinem Fall kaufen kann, der alleine lauffähig ist, ohne dass ich dann in irgendeiner Form das Grundspiel haben muss. Fände ich schon sehr clever, wenn die das so machen würden.
Ja, so im Ballad of Gay Tony oder Lost in Damned Manier. Das wäre super.
Ach, ne? Ballad of Gay Tony war so gut.
Ja, ja.
Denn dass da was kommt, kann ich mir schon vorstellen. Fände ich sehr unnatürlich, wenn die jetzt aufgrund des Online-Modus das weitere DLCs komplett sein lassen würden.
Die haben letztes Jahr angekündigt, dass sie an einem Singleplayer-DLC arbeiten. Aber seitdem gibt's darüber keinerlei Infos, leider Gottes. Aber da ist irgendwas in Arbeit, auf jeden Fall.
Also ich hätte das auf jeden Fall gut. Schon Bock, mir die neue Version zu holen, aber jetzt ist in den nächsten Wochen sind doch ein paar interessante Spiele, die da rauskommen. Erstmal werde ich mich darauf stürzen, aber ich werde es mir irgendwann holen. Dann wird's vielleicht auch noch ein bisschen günstiger.
Ja, also die wollen immer noch Vollpreis dafür.
Ja,
ich muss da auch meine 75 Euro hinblättern. Ja,
ja, wobei das gab's sogar ja vor Weihnachten in den ganzen, sag ich mal, in den Angebotstagen relativ günstig. Ich glaube, da hätte man es auch für 40 Euro oder so haben können. Aber selbst das war mir dann leider, was heißt leider, aber war mir auf jeden Fall zu teuer für ein Spiel, was ich da nicht durchspiele. Maurice, warst du fertig mit deinem oder hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest?
Eine einzige Sache. Wenn ihr auf der PS3 beziehungsweise Xbox 360 schon gespielt habt und in den Online-Modus auch reingeschaut habt und dann die neue Fassung einlegt, dann fragt euch das Spiel, willst du deinen Charakter laden? Dann drückst du ja und dann ist sofort alles übernommen. Das hat 10 Sekunden gedauert. Das ist verrückt. Also du musst natürlich ein Rockstar Social Club Mitglied sein. Aber dann geht das wirklich auf Knopfdruck. Du drückst online, drückst einmal ja und dann hast du deinen Charakter importiert. Inklusive Geld. Das ist sau cool. So muss Kaching. Das sein.
Ja.
So muss das sein, Leute.
Ja, das ist dann tatsächlich mal ein Vorteil von den ganzen Registrierungen und Anmeldesystemen.
Ne, Dragon Age?
Ja, nicht so komisch. Ja. Umweg über die Seite. Und da hätte man sich auch gewünscht, so, ach komm, ihr habt doch meine ganzen Daten irgendwo auf einem Server liegen.
Das hatten wir doch damals spekuliert, als dieses Programm angekündigt haben. Und ich verstehe bis heute nicht, weshalb sie es nicht gemacht haben.
Ja, total doof. Die hätten ja sogar noch theoretisch das alte Spiel nachpatchen können. Dann hätte man da nochmal die CD eingelegt auf der alten Konsole. Genau, im Moment dann spielen die es hoch, was man da gemacht hat, und dann hat man dann die Daten bei denen auf dem Server drauf.
Genau.
Aber nee, irgendeine komische Seite, die dann bei mir nicht funktioniert hat.
Ich meine, war ja nicht so, dass die Konsolen nicht auch eine Internetleitung, einen Anschluss hatten und das dann hätte man hochladen können. Und vor allen Dingen bei Keep konntest du ja auch schon sehen, dass deine ganzen Charaktere waren ja da vorliegend, aber dass du dich da trotzdem nochmal durchklicken musst und sagen musst, so, hätte man das. Warum diesen Umweg? Also das habe ich nicht so richtig kapiert.
Rockstar zeigt mal wieder allen, wie es gemacht wird. So, jetzt da hast du.
Ja. Ja, der andere Titel, der mich im Januar auf jeden Fall gut beschäftigt hat, wo ich sehr viel Freude mit hatte, war auch ein exklusiver Xbox One-Titel aus dem Jahre 2014, nämlich Sunset Overdrive. Ein total beklopptes und abgefahrenes Spiel, wo ich am Anfang überhaupt nicht sicher war, ob mir das gefällt, weil das so quietschbunt und hektisch aussah. Und das Spiel ist auch quietschbunt und hektisch, aber ein ganz, ganz, ganz tolles Open-World-Ballerspiel von Insomniac Games heißen, ja genau. Mhm. Also Grundstory ist, man hat auch hier, wie es halt mittlerweile fast üblich ist, Open World mäßig eine komplette Stadt, die über etliche Ebenen sich erstreckt, zur Verfügung, und in dieser Stadt bricht eine Krankheit aus, die durch einen, ich sag mal, Fanta-artigen Erfrischungsdrink ausgelöst wird oder so eine Art Red Bull-Verschnitt, denn der ist mit irgendeinem Zeug von der Regierung durchsetzt, und jeder, der das trinkt, mutiert quasi zu einem hirnlosen Blubber-Zombie, der je nach Mutierungsgrad auch immer größer wird, so mit etlichen Armen und Blasen, und ja, auf jeden Fall, man selber ist dann einer von den wenigen in der Stadt, die von diesem Zeug nichts getrunken haben. Man spielt, wenn man so will, den klassischen Anti-Helden, nämlich einen, der an sich dort auf irgendeiner Rave-Party den Müll wegräumt. Und dieser Charakter, den man übrigens komplett frei selber gestalten kann, und das hat mir allein schon total viel Freude gemacht. Meine Figur, die sieht total witzig aus, wie so ein, ich habe da so eine Art 80er Jahre Heavy Metal Typ draus gemacht, wie auch Wayne's World, mit so einem dicken Schnauzbart, aufgeplusterten Haaren, also ja, halt sehr, sehr witzig. Also wenn man den so sehen würde, denkt man, okay, der sieht so bekloppt aus, der passt in die Welt, aber der sieht so aus, weil ich den so gemacht habe. Das gefällt mir schon ganz gut, und jeder kann ja sowieso dann seine eigene Figur machen.
War Insomniac das Studio, das Ratchet & Clank gemacht hat? Weil
Ratchet & Clank und das ziemlich coole Ballerspiel, auf den Namen ich gerade nicht komme, mit den Aliens von der PS4, Resistance.
Ja, weil diese, es hat so eine Grind-Mechanik, dass du halt überall rumgrinden kannst. Und das hat mich sehr an Ratchet & Clank erinnert.
So ist es auch. Also ich sag mal, Insomniac typisch, du hast zig Waffen in verschiedensten Ausführungen, die alle total fantasievoll sind, wie zum Beispiel eine Teddybären-Panzerfaust oder irgendwelche abgefahrenen Schrotflinten, irgendwelche Schallplatten, Schussapparate, wo dann die Scheiben quasi wie so Sensen durch die Gegend fliegen. Eben so typisches Insomniac-Zeug, wo man denkt, okay, sehr abgefahren, hat man in anderen Spielen nicht, macht aber Spaß damit, durch die Gegend zu sensen. Und du hast gerade die Grind-Mechanik schon angesprochen. Also die ganze Stadt wimmelt quasi voller Schienen und Leitsysteme. Und das war das, wo ich am Anfang gedacht habe, ob mir das Spaß macht. Ich bin eigentlich eher so der Gears of War-Typ, ein bisschen Deckung suchen, in Ruhe den Gegner aufs Korn nehmen, die fette Wumme rauspacken und dann draufballern. Und so funktioniert das Spiel gar nicht. Wer steht, verliert. Du musst permanent hüpfen, grinden, springen, und dabei die Gegner aufs Korn nehmen. Und das Witzige ist, selbst wenn man da nicht der beste Spieler in der Richtung ist, weil mir macht's eigentlich wenig Spaß, so zu spielen grundsätzlich, macht's mir trotzdem so Spaß, und es funktioniert auch und du triffst auch was. Und wenn du dann irgendwann, wenn's im Kopf Klick gemacht hast, dann ist das quasi ein Fluss, dann springst du und gleitest du und grindest du und hängst mal oben quasi unter so Leitlinien drunter und kannst dich da langhangeln, oder du rutschst da oben drüber, und das macht einfach Spaß, da die Stadt auf die Art und Weise zu erkunden. Es gibt total viel Krimskrams zum Sammeln. Du hast die Möglichkeit, alles Mögliche aufzuwerten. Und das Ganze dann, sag ich mal, in einer sehr schönen Grafik, die vor allen Dingen sehr flimmerfrei ist, das wirkt alles sehr abgerundet. Es gehört fast, würde ich sagen, mit zu den schönsten Spielen auf der Xbox One, wenn man auf Comic-Look steht, aber das ist alles so harmonisch abgerundet. Und die Charaktere wiederum sind total abgefahren. Also du hast da diesen durchgeknallten Hauptcharakter, du hast aber auch irgendwie so eine Nerd-Gruppe, die sich da in der Stadt verschanzt hat, mit so Computer-Fuzzis, dann hast du einen Rollenspiel-Club, die irgendwie die Ritter von, keine Ahnung, Bravaria sich nennen oder so, irgendwie sowas, die dann die ganze Zeit in so einem Mittelalter-Deutsch daherfaseln. Das ganze Spiel ist übrigens sehr schön synchronisiert. Du hast eine, Killerfrauengruppe, so eine Manzengruppe, die sich so Totenschädel aufs Gesicht malen und quasi so ein bisschen männerhassend sind und ein Kinderheim in der Stadt eingerichtet haben für die restlichen kranken Kinder, und irgendwie so einen komischen Typen, der da wohnt, der überall Kameras aufgehangen hat und die ganze Stadt observiert, für den kann man Aufgaben erledigen. Ist also alles sehr fantasievoll, und es macht einfach Spaß. Es ist ein sehr schönes Spiel, und wenn man eine Xbox One hat, sollte man mal reingucken.
Ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich ein bisschen neidisch bin, und auch, ich habe mir da einige Videos so angeguckt, auch mit dem ersten Bosskampf, wo einem der Bossgegner ja beschimpft bis aufs Übelste. Ich fand das einfach so herrlich.
Ich habe nur Gameplay-Videos gesehen, und die fand ich relativ unspektakulär. Also vielleicht habe ich da die falschen Videos geguckt, aber ich fand das, wie du schon gesagt hast, vielleicht liegt es echt daran, dass ich da nur ein paar Videos geguckt habe, aber ich fand das zu monoton von dem, was ich gesehen habe. Und das war irgendwie nicht so meines. Also das ist ein Titel, wenn ich mich für die Xbox One entschieden hätte, Anfang des Monats, dann hätte ich das nicht mitgenommen.
Oh, bei mir wäre es tatsächlich andersrum gewesen, aber okay, so geht dann vielleicht unser Geschmack dann tatsächlich auseinander.
Ich mag die Optik, aber ich fand so vom diese, es ist auf den Videos, die ich gesehen habe, war das halt immer nur grinden, ballern, und da fehlte mir irgendwie so der Witz irgendwie.
Ja, ich glaube, das kann tatsächlich ein Problem von dem Spiel sein, weil ich habe mich auch mit anderen unterhalten, die auch eine Xbox One haben. Die sagen auch, boah, das schreckt mich ab. Eben, ich glaube, der typische Xbox-Spieler erwartet eher sowas in Richtung Gears of War und das ist schon eben sehr abgefahren, das ganze Spiel. Ich weiß auch nicht, wie gut sich das verkauft hat. Ich vermute eher mal mittelmäßig bis schlecht, aber es ist eine reine Vermutung von mir.
Was komisch ist, weil...
Ja. Aber das tut dem Spiel... sage ich mal, oder ist halt zu Unrecht letzten Endes. Es ist ein Top-Spiel, ist ja auch stark beworben worden, war ja eine der Flagship-Marken in diesem Jahr, aber ist sicherlich ein Spiel, was es relativ schwierig hat im Vergleich zu den etablierten Marken.
Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen.
Also umso wichtiger ist mir da nochmal eine Lanze zu brechen. Schaut es euch an. Theoretisch kann man das auch online spielen, habe ich jetzt wiederum nicht gemacht. Aber ich glaube, man kann die Stadt dann auch mit mehreren erkunden und da irgendwelche Gemeinschaftsspiele machen.
Oh, wo wir da gerade bei online sind, hat sich schon irgendwer von euch Windows 10 geladen?
Nein, da warte ich, bis es sicher ist, es wirklich aufzuspielen.
Ja, ich werde es auf jeden Fall dann umsteigen. Bisher habe ich ja immer noch Windows 7 drauf, bin auch sehr zufrieden. Aber dann, wenn man dann Windows 10 bekommen kann, bin ich da auch für zu haben, gerade weil es ja fürs im ersten Jahr ja umsonst ist.
Das ist ja das Coole, ja. Also ich werde auch irgendwann innerhalb dieses Jahres umsteigen. Hab's aber noch nicht gemacht. Nee, weil es wäre schön gewesen, Thomas, wenn du das schon gemacht hättest, weil ich gerne wüsste, ob die Streamfähigkeit schon drinne ist. Ob du das schon so testen könntest, von der Xbox auf deinen PCs zu streamen. Wobei ich vermute, dass dein PC, also dein Fernseher größer ist als dein PC-Bildschirm.
Ja, zum Glück.
Ja, nee, ich meine das jetzt nicht böse, sondern einfach nur, dass ich das in dem Sinne gar nicht lohnen würde eigentlich, das mal so zu testen.
Ich glaube, der Clou ist, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Online- und Xbox Live-Funktion oder die Windows Live, ich weiß nicht, wie sie es dann genau nennen, auf jeden Fall die Xbox-Funktionen, die dann im Betriebssystem drin sind, sind ja deutlich weitreichender, als es bisher ist. Freundesliste, Spiele kaufen, also was, das soll ja sehr stark im System dann bei Windows 10 mit drinstecken, inklusive eben Funktionen, dass man direkt auf die Xbox zugreifen kann und streamen und ich kann mir vorstellen, dass das dann Sinn macht, wenn der Hauptfernseher eventuell besetzt ist, weil irgendjemand da... Ja, da sage ich mal... Genau, weil denn irgendjemand gerade besetzt... ob die Qualität auch tatsächlich dann mithalten kann mit dem, was man auf dem Fernseher sieht, ich weiß es nicht, weil letzten Endes die Xbox muss ja in dem Moment das Ganze nicht nur berechnen, sondern dann auch noch komprimieren und dann übers Haus-WLAN schicken.
Ja, da kann Andreas und ich ein Lied von singen. Ich habe natürlich direkt mal das wie heißt das auf der PS Vita? Remote Play probiert. Genau. Es sieht sehr gut aus. Aber bekomm mal eine ordentliche Verbindung, dass du das flüssig spielen kannst. Das geht nicht. Also ich hab nicht das beste Internet hier gehabt zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile sieht das anders aus, yay. Aber ich hab ein Bild gekriegt, dann habe ich X gedrückt, um Metal Gear Solid zu starten. Dann hat sich das zu Tode geladen und dann hatte ich Bildschirmfehler. Und dann habe ich es wieder ausgemacht und gelassen. Seitdem nie wieder angefasst.
Ja, ich hatte bei meinen Tests auch gerne Verbindungsprobleme, dass das Bild nicht komplett aufgebaut war, dass hier und da Fehler waren.
Hattest du dann auch so graue Fragmente drin? Das hatte ich nicht.
Ja, und dann das kann passieren. Und was aber für mich halt noch nerviger war, dass mir immer wieder Tasten fehlten, weil halt die PS Vita nun mal halt kein PS4-Controller ist. Und ach, das war... Ich hab's dann akzeptiert, als es funktioniert irgendwie, ist ja grundsätzlich eine nette Idee, aber so in dem Sinne wüsste ich jetzt nicht, wie ich das einsetzen soll vernünftig. Also ich könnte mir das vielleicht eher vorstellen bei so kleineren Spielen, so irgendwie so ein kleineres 2D-Spiel, wo du nur zwei Knöpfchen brauchst, was jetzt auch nicht so schwierig ist, das zu übertragen, was nicht so aufwendig ist, aber so weiß ich nicht.
Also für mich ist die Funktion, muss ich sagen, eher uninteressant. Also ich muss eigentlich auch nichts, was eigentlich auf der Xbox und auf dem Fernseher laufen soll, dann auf einem anderen Gerät spielen, weil du kannst es ja dann auch nicht nur zum Fernseher, sondern auch zum Windows Phone oder zum Windows Tablet streamen. Aber
wer will das darauf zocken?
Wer will es darauf zocken? Und du hast auf jeden Fall dann da Artefakte drin. Du hast ja selbst schon bei einer Wii U, wenn du Mario Kart spielst, auf dem kleinen Display die Artefakte und das auf einem Mini-Piss-Bildschirm, sage ich mal, wo das Gerät auch noch dafür gemacht ist, ist, das zu können. Also insofern, ich glaube nicht, dass das für einen anspruchsvollen Zocker quasi eine richtige Alternative ist. Aber ist natürlich nett, wenn es geht. Scheint ja im Trend zu liegen. Kostet wahrscheinlich auch nicht viel, das Ganze quasi zu implementieren.
Ja, ich meine, die Konsolen,
Haken dran und gut ist.
Die Konsolen sind ja eh schon sehr PC-nah. Und da war das vermutlich von vornherein geplant.
Das eigentliche Highlight war ja aber nicht das, sondern die HoloLens, wie ich sie nenne, oder HoloLens, wie sie offiziell heißt, die da vorgestellt worden ist. Und das finde ich mal richtig fett, was sie da an Hardware gezeigt haben.
Es sieht unglaublich geil aus, aber ich will das erstmal selbst in Aktion sehen. Ich traue dem Brat noch nicht. Also
nee, also was sie gezeigt haben, ist, glaube ich, eine Vision. Also für die drei Hörer, die wahrscheinlich jetzt noch nicht gehört haben, worum es geht, Microsoft hat ja ähnlich wie Oculus Rift oder auch Morpheus von Sony eine Brille vorgestellt, mit der man ja so eine Art virtuellen Raum darstellt, mit dem großen Unterschied, dass das eher eine Mischung ist aus Oculus Rift und der Google Glass Brille, nämlich quasi so eine Art Visor, der je nach Einstellung, so wie es quasi gerade gebraucht wird, entweder transparent ist oder eben einen komplett wie bei Oculus Rift in eine andere Welt reinholt. Und der eigentliche Clou ist ja, dass wenn die Brille halb transparent ist, man kann quasi dabei essen, Fernseh gucken oder andere Dinge machen, weil man eben durchgucken kann wie bei einer Sonnenbrille. Gleichzeitig werden aber ja in die echte Welt quasi Dinge reinprojiziert. Man könnte einen riesigen Fernseher, wie es da gezeigt worden ist, an die Wand werfen oder eben auf dem normalen Esstisch Minecraft spielen. Und das fand ich schon von der Vision her einfach irre gut. Und gerade für mich auch als Tabletop-Spieler und Freund von kleinen Miniaturen, als ich da Minecraft gesehen habe, habe ich Minecraft direkt weggewischt und dann riesige Warhammer-Armeen gesehen, die da über den Tisch wandern, oder von mir aus irgendwie Dungeons and Dragons oder Diablo, was man auf dem Tisch da sieht und spielen kann. Das ist schon alles bestimmt cool, wenn es funktioniert, aber ich glaube, das, was man da gesehen hat, funktioniert frühestens in 10 Jahren, so wie man es da gesehen
hat. Das ist das Ding, also das sah für mich noch zu sehr nach Traum aus.
Also wenn man jetzt sieht, wie ernüchternd wir gerade so bei Remote Play und sowas geredet haben, sollte man das einfach hinnehmen als, es ist eine Vision, das wird irgendwann auch mal so funktionieren, aber zum aktuellen Zeitpunkt, weiß nicht, würdest du damit, glaube ich, keine Freude haben.
Ich fand das Video auch sehr beeindruckend, also mich hat das auch heiß gemacht, aber ich, wie gesagt, ich finde das so vom technischen Standpunkt her noch ein Ticken zu weit hergeholt.
Ja. Für das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, wo es tatsächlich auch aus dem Stand schon funktioniert, ist, wenn es in Ergänzung zur Xbox herauskommt, dass man, oder von mir aus auch am PC, letzten Endes eben Microsoft-kompatibel, dass du an sich da ganz normal durchguckst, das heißt, du zockst nach wie vor auf deinem PC-Monitor oder auf dem Fernseher, hast also einen, sag ich mal, sehr hoch aufgelösten Fernseher oder eben einen Monitor, wo du normal drauf spielen kannst, aber wenn dann wie bei Doom ein Monster von rechts kommt, dann wird nur dieses Monster quasi in der Brille dargestellt und du spielst an sich eben auf dem Fernseher, dann siehst du schon rechts was vorbeihuschen, oder bei Skyrim, wenn der Schnee vom Himmel fällt, dann fällt der quasi in 3D im ganzen Raum, aber eben das eigentliche Spiel ist auf dem Fernseher, also eher so Ambienz-Sache, und ich denke, das könnte von vornherein schon funktionieren.
Ja,
das finde ich dann auch schon sehr cool.
Sehr witzige Sachen damit machen, weil das ja ein Bildschirm ist, den du ständig vorm Auge hast.
Ja, du kannst,
und du kannst Informationen einfach auf die Brille legen, sodass du wirklich nur das reine Spiel ohne irgendwelche Elemente auf dem Fernseher hast, und Zusatzinformationen kannst du dir auf die Brille legen oder solche Spaßgeschichten. Also damit könnte man sehr witzige Dinge machen.
Ja, jetzt stell dir mal vor, du hast das so im halbtransparenten Modus, guckst auf den Fernseher gerade, aber du hast halt durch die Brille durch auch links und rechts neben dem Fernseher noch den Raum sehen, in einem Ego-Shooter.
So was zum Beispiel.
Genau, und wenn du den auch so ein bisschen neigst nach links, rechts, kannst du da in den Raum sehen, den du auf dem Fernseher nicht, auf der Breite des Fernsehers nicht mehr drauf hättest, tatsächlich. Also das ist, wie gesagt, die Vision an sich ist cool, aber ich will das erstmal sehen.
Das Ding schafft auf jeden Fall für Spiele sehr, sehr geile neue Möglichkeiten, und das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, also da werden wir in Zukunft, denke ich, noch ein paar coole Sachen sehen, und ich bin sehr gespannt drauf.
Ja, vor allen Dingen, weil die Entwicklung, ich meine, das ist ja auch der große Unterschied zu den anderen Geräten. Die komplette Technik steckt da ja in der Brille oder in dem Gerät, was man sich an den Gürtel dann momentan noch hängen muss. Das heißt, du hast ja, wenn man so will, quasi eine Art Handy-Chip, der die Grafik da befeuert. Und wir wissen alle, wie rasend schnell die Entwicklung da in den letzten Jahren war. Das heißt, schon in 3-4 Jahren wird man mit Sicherheit die Grafik, die ja momentan auf Konsolen ist, dann auch mit dem Handy darstellen können oder mit den Handychips. Und ich glaube, dann sind auch relativ schnell optisch anspruchsvollere Anwendungen dann auch denkbar mit der Brille. Also das kann ich mir schon cool vorstellen. Und so Dinge wie Table Dance bekommen dann ganz schnell eine ganz andere Bedeutung.
Interessante neue Welt.
Ja, genau. Nee, also ich fände es wirklich cool, so eine Art Gesellschaftsspiele dann auf dem Tisch damit machen zu können. Wenn mehrere die Brille haben, man dann auf die Art und Weise, ähnlich wie bei Star Wars, dieses Schachspiel in Episode 4 mit so animierten Figürchen auf dem richtigen Tisch spielen kann oder eben irgendwelche Strategiespiele, ist bestimmt schon ziemlich cool. Ja. Maurice?
Ja. Darf ich?
Genau.
Das habe ich vorhin auch schon erwähnt, das Alien Isolation. Hat das noch wer von euch gespielt?
Nö. Aber Interesse habe ich daran. Also ich finde es, glaube ich, schon ganz cool.
Ja, ich habe insofern Interesse daran, dass ich halt die Filme, ja gut, bis vielleicht halt auf Prometheus, aber an sich bin ich schon, mag ich die Filme sehr gerne und ja, die Welt
mal,
sehr gerne.
Ich habe es mir trotzdem geholt. Und zwar, weil das wirklich gut, überraschend gut abgeschnitten hat. Mhm. Nach dem, wie ist das? Nach dem anderen Alien-Spiel.
Colonial Marine
genau,
oder so?
Oder Marines? Worüber man den Mantel des Schweigens legen sollte.
Ja.
Ich weiß nicht, wem ich das letztens erzählt hatte, aber ich habe als Kind und Jugendlicher echt Schiss gehabt vor Horrorfilmen. Und das hat sich aber nie auf Spiele übertragen, weil ich da interessanterweise differenzieren konnte. Aber nicht bei Filmen, aus irgendeinem Grund. Und Alien Isolation ist das erste Videospiel, wo ich mir echt regelmäßig in die Hose mache. Das ist so, das, ich glaube, das hat die dichteste Atmosphäre, die ich jemals in einem Spiel erlebt habe. Die ersten 3 Stunden, glaube ich, siehst du keinen einzigen Feind, kein Alien, aber du hast da schon Schiss, weil du weißt, es kommt irgendwann. Dann taucht es einmal auf und dann ist es erstmal wieder für 12 Stunden weggefühlt. Also das Spiel geht etwa 20 Stunden. Ich bin jetzt bei Stunde 6 oder 7 und ich habe es vielleicht 3 oder 4 Mal gesehen. Und dazwischen hast du diese Androiden auf dieser Raumstation, die echt ein creepy Design haben. Ich weiß nicht, ich habe die Filme vielleicht einmal gesehen. Ich vermute doch stark, dass die Designs darauf basieren, aber die haben, ihr müsst euch vorstellen, so einen weißen Kopf und man sieht, dass das so eine Hülle ist praktisch, die über so ein metallernes Gerüst gelegt wurde, weil am Hals so diese Haut praktisch so gefaltet ist.
Nee, ist in den Filmen nicht so. In den Filmen hast du quasi aus Kostengründen sind das normale Menschen, also die Roboter sind so gut, dass die quasi wie Menschen aussehen.
Wobei das da aber auch schon im Film sehr fortschrittliche waren.
Ja, und
also da gibt es bestimmt in dem Universum dann auch welche, die dann dem übereinstimmen, die man da im Spiel sieht, die dann etwas rückständiger sind, aber im Film waren da schon sehr fortschrittliche, die eigentlich vom Menschen nicht zu unterscheiden waren, zumindest optisch, jetzt erstmal so von außen nicht.
Ich habe die vielleicht einmal gesehen, ich weiß das nicht mehr, aber das ist super creepy. Das spielt nach den Ereignissen von Teil 1. Man spielt die Tochter, ist es, glaube ich, von Ripley. Und sie hat halt mitbekommen, das Schiff ist irgendwie verschollen und die haben die Blackbox oder sowas gefunden.
Die Nostromo.
Und dann gehen wir mit ihr auf die Suche danach und das Schiff ist befallen von einem Alien. Die ganzen Androiden drehen durch. Und du hast ja im bester Survival-Horror-Manier wenig Munition, wenig Werkzeug, wenig Tools generell. Du musst dir so Blaupausen suchen, damit du überhaupt irgendwas herstellen kannst. Und natürlich dann das Material zusammensuchen zum Craften, weil Craften darf ja auch nicht mehr fehlen in jedem Spiel. Aber das ist so dicht von der Atmosphäre. Es hat diesen geilen Look. An denen kann ich mich noch erinnern, das haben sie wirklich super aus den Filmen übernommen. Und das Geile ist, da sind überall so Terminals. Und die haben dann wirklich diese schwarzen Bildschirme mit diesem grünen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber diesem Oldschool-Text. Und das ist so das Maximum, was sie da aus den Rechnern rausholen können. Und du hast keine Checkpoints, du musst selbst speichern an Speicherstationen. Und du weißt manchmal nicht, ob es sich lohnt, gerade zu speichern oder ob du nicht lieber neu laden sollst, weil Munition ist arg verteilt, du weil also du es gibt oft Situationen, wo du wirklich perfekt stealthen kannst und diese Schleichmechanik ist saugeil. Also du hast jetzt fällt mir der Name nicht ein. Also du hast diesen Bewegungssensor und das Geile ist, wenn du den aktivierst, dann wird der Hintergrund unscharf und das meinte ich vorhin mit GTA 5 hat das besser gemacht. Dann siehst du nur diesen Sensor scharf. Und dann hast du aber eine Taste zusätzlich, womit du die Ansicht wechseln kannst. Das heißt, dass der Sensor unscharf wird und der Hintergrund scharf. Und das ist so von der Mechanik her perfekt darauf getrimmt, dass du immer dem Alien entkommen kannst irgendwie, wenn du dich ordentlich anstellst. Und ich bin noch nie so oft gestorben und hab aber dann gesagt, okay, das war so geil. Ich habe jetzt da eine neue Route entdeckt. Das muss ich ausprobieren, weil es ist zwar linear vom Storytelling her, aber du hast oft 3-4 Routen, die zu dem Zielpunkt führen. Und das sind oft Ausweichrouten, Luftschächte, wobei das auch nicht immer sicher ist, weil das Alien auch die Luftschächte benutzt, dummerweise. Und es ist, also, ungelogen, diese Stimmung, die das Spiel erzeugt, wenn du da auf diesem fast verlassenen Schiff rumturnst und irgendwie versuchst, hier ein Zeichen von Ripley zu finden. Du drehst durch, weil das so dicht ist einfach von der Stimmung, diese Geräusche, die du hörst, wenn du läufst, deine Schritte machen dich verrückt, weil du dann nicht unterscheiden kannst, ob das jetzt gerade ein Gegner ist, wenn du das Gerät einschaltest und dann siehst, oh shit, da kommt gerade irgendwas auf mich zu, was ist das? Ist das ein Android? Ist das ein Mensch? Ist das das Alien? Gott, ich habe mich noch nie so gefürchtet in einem Videospiel. Und ich habe von vielen gehört, dass ein Kritikpunkt ist an dem Spiel, dass es zu lang ist. Ja, kann ich nicht beurteilen bisher. Also ich finde es eigentlich bisher genau richtig. Und ich kann es jedem nur empfehlen, der bei einem Spiel mal richtig von der Atmo aufgesaugt werden will, weil das ist der Selling Point Nummer 1 des Spiels.
Klingt sehr, sehr spannend. Also abgeneigt war ich sowieso nie, weil ich das Thema Alien sowieso total gerne mag und die Grafik ja wirklich den Film 1:1 irgendwo auffängt. Ich war mir für mich selber nur nicht so sicher, inwiefern ich mit den Schleichmechaniken mich da anfreunden kann, weil ich ja, hatte ich ja eben schon mal gesagt und schon häufiger gesagt, eher gerne rumballer.
Die erste Stealth-Aufgabe, da bin ich wahnsinnig geworden, weil ich glaube 20 Mal verreckt bin. Und da musste ich mir einen Guide anschauen, wie der das macht. Und ab dann ging's interessanterweise. Also die erste Stealth-Sequenz ist sehr missglückt, leider Gottes. Aber danach wird's besser, tatsächlich. Also, wenn ich die erste fertig mache, nicht aufgeben, danach wird's wirklich besser. Also, ich weiß nicht, wieso die das gemacht haben. In der ersten Stealth-Sequenz hast du nur eine Route, glaube ich. Und das wie gesagt, das ist ab danach nicht mehr so. Da ist irgendwie was schiefgegangen. Wobei man das ja den nicht ganz übel nehmen kann, das sind Creative Assembly heißen die, glaube ich. Das sind die eigentlich immer die Total War Spiele machen. Also aus einem komplett anderen Genre kommen. Und dafür, dass das ihr erster Stealth-Horror-Shooter ist, ist das denen echt gut geglückt bisher. Und die Story ist cool, die Hauptfigur ist cool, die deutsche Synchro ist echt, also die ist filmreif, die kann man sich auch auf Deutsch geben, das Spiel. Und bisher ist das so mein Lieblingstitel auf der PS4.
Wo du gerade Total War sagst, es ist kürzlich geleakt, dass die Total War-Reihe, die jetzt ja auch gerade Attila rausgebracht haben, wohl in der Pipeline ein Spiel auch zu Warhammer haben, zu Warhammer Fantasy Battles. Und da freuen sich momentan die Fans auch schon so ziemlich drauf und die anderen hassen es quasi, weil die einen sagen, boah, lass den Fantasy-Scheiß weg und die anderen sagen, yeah, endlich mal ein Warhammer-Spiel, was von einer vernünftigen Firma gemacht wird. Ich selber bin sehr gespannt, in welche Richtung das Ganze geht, weil ja auch die neuen Regeln da jetzt demnächst anstehen mit der 9. Edition. Mal gucken. Soll aber noch ein bisschen dauern. Irgendwie war das für in 3 Jahren oder so angekündigt.
Okay.
Ja, aber Zeit, ja. Die Rechte sind schon gekauft. Jetzt muss nur noch was Vernünftiges zusammengeschustert werden. Ich finde erstaunlich, wie viele von den Spielen rauskommen. Für mich gefühlt war Rome 2 erst letztens irgendwie gekommen. Jetzt schon Attila. Ich weiß gar nicht, wie viele Teams da auch so dran sind bei den Total War Spielen. Wisst ihr es wahrscheinlich auch nicht, aber
das letzte, was ich,
Das letzte, was ich gespielt habe, war das Shogun 2.
Genau, Shogun gab's, Rome 1 gab's irgendwann, also irgendwie, die sind auch schon sehr, sehr produktiv, hat man so den Eindruck.
Ja, und wie gesagt, also das war ihr erster Versuch in ein komplett anderes Genre und es hat seine Macken, das will ich gar nicht abstreiten. Aber so das Gesamtbild von dem, was ich bisher gesehen habe, und da will ich auch auf jeden Fall einen vollen Podcast zu machen, weil das, wie gesagt, ich spiele sowas normalerweise nicht und ich kann mit der Franchise auch nicht allzu viel anfangen. Ich finde die Filme okay, die ich gesehen habe, bis auf den dritten, den mag ich gar nicht. Und ich habe es mir trotzdem geholt, einfach weil die Stimmung zu dem Spiel so positiv war. Und ich kann das nur bezeugen. Also, der Wahnsinn. Holt es euch, los. Ich habe es gebraucht bei GameStop für 30 bekommen.
Ich sag mal so, was neben der Spielmechanik mich bisher noch so ein bisschen abgehalten hat, ist tatsächlich auch die Spielzeit, weil ich weiß, ich will's ja dann eigentlich auch durchspielen. 20 Stunden ist jetzt wieder nicht ganz so wenig.
Ja.
Wenn das jetzt 6-7 Stunden gewesen wäre, okay, ist relativ kurz, eher dann wie ein Call of Duty, aber dann hätte ich mich auch mit einer Spielmechanik vielleicht noch eher anfreunden können, die mir grundsätzlich nicht so gefällt, aber ja. Also ich hab's noch nicht abgeschrieben. Ich glaube, das ist eher auch mal so der Krabbeltisch-Titel für mich. Oder vielleicht ein Xbox Live Games with Gold-Titel oder irgendwie sowas.
Ja, auf jeden Fall, wenn du irgendwie die Möglichkeit siehst, das da günstig ranzukommen, gib dem eine Chance. Wie gesagt, lass dich nicht von der ersten Stealth-Sequenz, die 3 Stunden im Spiel oder so liegt. Also da hinzukommen dauert schon ein bisschen. Aber also wenn du was mit der Franchise anfangen kannst. Und selbst wenn du das nicht kannst, glaube ich, wie gesagt, bei mir hat's geklappt, es wird dich aufsaugen, weil das, ich kann das nicht wirklich beschreiben. Das ist so das Zusammenspiel aus Grafik, der Lichtstimmung, also generell halt diese coole Retro-Future-Optik und halt wie das Sounddesign mit dem Gegnertypen abgestimmt ist. Und das hat mich, Ich habe selbst nicht geglaubt, aber das hat mich von Minute 1 gefesselt, wie stimmig das ist. Andreas schweigt.
Hat ich weiß nicht, was ich erwischt. Sagen soll.
Ich würde schon sagen, als jemand, der die Filme geguckt hat, gib dem eine Chance. Ich glaube, das wäre was für euch. Also
Ich weiß nur halt mit dem Gameplay nicht. Ich meine, ich habe es mir ja schon in Let's Play-Form, glaube ich, sogar komplett angeguckt. Doch, ich habe das Ende gesehen. Ich weiß zumindest, wie es endet.
Ja, das weiß ich zum Glück noch nicht.
Ich wollte gerade sagen, dann wird es aber spannend, das Spiel nochmal zu spielen. Kann
man ich fand Ende halt den Look gucken. So geil, was dieses Alter, also wie man sich wirklich damals die Zukunft vorgestellt hat. Weißt du, du fliegst mit dem Raumschiff durchs Weltall, drückst aber noch richtig dicke, große Knöpfe, hast da noch so...
Ja, diese Bildschirme, genau. Halt, diese Oldschool-Bildschirme, ganz schwarz und dann nur dieser grüne Text da drauf.
Da gab es noch nicht den Gedanken an Touch-Displays oder irgendwie holographisch irgendwas darzustellen oder sowas. Diese ganzen Gedanken gab es da noch nicht wirklich.
Nee, aber das Spiel hat 20 Stunden Gameplay. Warum guckst du ausgerechnet das Ende? Also,
was? Nee, ich habe fast das ganze Spiel, glaube ich, durchgeguckt.
Wie viel Zeit hast du, mein Freund?
Ja, immer so nebenbei. Ich habe irgendwas anderes gemacht und dann habe ich das auf dem PC laufen gehabt, während ich gespielt habe oder so und habe da auf zwei so. Drauf geguckt. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht wirklich viel von der Geschichte mitbekommen.
Okay.
Wenn ich dann gerade keinen Podcast hatte, habe ich das einfach laufen lassen.
Die erste halbe bis dreiviertel Stunde bist du auf einem Schiff mit Leuten, weil die halt auf das gefallene Schiff wollen. Und wie soll ich das beschreiben? Da hast du deine Crew und du guckst dich da erstmal um. Und das ist etwas, was mir schon bei Wolfenstein aufgefallen ist. Shooter setzen mittlerweile doch wieder verstärkt auf Körperlichkeit. Weil du die Beine auch sehen kannst von der Figur. Ich weiß ihren Namen dummerweise nicht. Und ein bisschen verstörend ist, die hat sehr dünne Arme. Aber du hast wirklich das Gefühl von Körperlichkeit. Und du hast zum Beispiel eine Duck-Taste, ganz natürlich für ein Stealth-Spiel. Aber wenn du dich in einem Schrank verkriechst oder unter einen Tisch krabbelst, wie soll ich das beschreiben? Dann merkst du richtig, wie diese Figur atmet, wie sie in Schweiß ausbricht, ein bisschen zittert. Wenn du dich in einem Schrank versteckst, dann atmet sie richtig stark. Und später kommt sogar eine Möglichkeit hinzu, dass du den Atem anhalten musst, damit das Alien dich nicht hinter der verschlossenen Tür entdeckt. Und ich finde, das ist von den Mechaniken her so super auf die Idee von dem Alien angepasst und auch von dem generellen Ansatz des Gameplays einfach. Also, dass du halt krass unterlegen bist, aber da irgendwie trotzdem durchkommen kannst als Mensch. Und wenn du die Augen offen hältst, gibt es viel zu entdecken auf dem Schiff, viel freizuschalten und es ist halt einfach höllisch spannend. Also, wie gesagt, ich habe mich noch nie gegruselt bei einem Videospiel, aber das hat's wirklich geschafft und das ist echt, also für mich ist das irgendwie bahnbrechend.
Ja, also quasi auch nochmal eine Geheimtipp-Empfehlung.
Ist das ein Geheimtipp? Das wurde doch eigentlich Ende des Jahres ganz hoch gefeiert. Hatte ich auch auf einigen Top-Listen gehört, so in Podcasts und so weiter.
Du bist der Erste, den ich kenne, der es gespielt hat. Also insofern,
okay, okay.
Ich glaube, das war auch so ein Titel, da haben viele drüber geredet und weniger haben es gekauft und gespielt. Irgendwie hatte ich zumindest so den Eindruck. Auch bei mir aus der Friendlist oder so. Irgendwie
dann ist das doch ein typischer Fall zocken. Von Kritikerliebling. So, es wird zwar in der Presse gefeiert, aber so am Markt so eher, nee.
Obwohl es diesmal die Lizenz hat. Ich verstehe es nicht. Ach Gott.
Ja, ich glaube, manche Titel spielen sich auch befreiter, wenn man die nicht bezahlen muss. Muss man ganz klar so sagen. Ne? Also in dem Moment, wo ich mir überlegen muss, boah, kaufst du das oder das? Dann ist die Entscheidung eine andere, als wenn du mal reinguckst und denkst, oh, macht aber Spaß. Das ist irgendwie eine Sache, die an manchem Titel dann vielleicht mal eher das Genick bricht. Wie auch bei einem Sunset Overdrive halt, wo ja vielleicht die Leute, die es umsonst reingucken können, dann mal eher gut finden, weil in der Presse war das ja auch ganz gut weggekommen, als wenn man es tatsächlich dann selber kaufen muss, so wie ich.
Ja gut, bei dem Alien kann ich auch glaube ich, dass da auch das Colonial Marines Desaster ein bisschen mit reingespielt hat. Dass da die Leute ein bisschen zu misstrauisch waren, so in den ersten Tagen.
Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube schon.
Meinst du?
Ja, als das angekündigt wurde, das Isolation, habe ich gelacht und doofe Witze gemacht. Und jetzt stehe ich als Einziger da aus unserer Gruppe und zock's und find's großartig.
Wen kennst du denn, der Colonial Marines gezockt hat und enttäuscht wurde? Ich kenne keinen. Also
ich kenne einige, ja.
Echt? Okay. Ja. Nein, die meisten sind scheinbar informierte Leute bei mir auf der Liste, die kaufen keinen Colonial Marines.
Ja gut, Andreas. Was hast du zu bieten?
Ja, ach, ich habe viel zu bieten. Ich habe zum Beispiel, wo wir eben ja noch, na gut, jetzt liegt es schon eine Weile zurück, wo wir noch bei Sunset Overdrive über verrückte und abgedrehte Spiele gesprochen haben. Ich habe noch Loco Cycle gespielt. Das wurde ja mal auf irgendeinem Xbox-Event auch mal so angeteasert, wo man nur das Motorrad gesehen hat. Das Motorrad mit dem schönen Namen Iris, was man dann auch im Spiel dann spielen darf, denn es ist ein super intelligentes Motorrad, so ein bisschen hier vielleicht wie bei Knight Rider hier, Kit.
Du meinst Street Hawk. Für die Leute, die es noch kennen.
Ja, es reicht etwas zurück in die Vergangenheit, aber die Sache ist, Iris, ist ein intelligentes Motorrad, bekommt mal einen Stromschlag ab und hat dann so einen leichten Hau weg. Und entschließt sich so jetzt auszubrechen aus der Umgebung. Die ist eigentlich untergebracht bei so einem Waffenhändler, der möchte zwei Motorräder verkaufen. Und Iris entkommt dann, spricht zig Sprachen. Und als Motorrad muss man natürlich auch Martial Arts Experte sein. Das ist sie natürlich auch direkt. Und hat auch sonst noch ein paar Schusswaffen an Bord und auch Raketen beziehungsweise Granatwerfer. Und so beim Ausbruch schafft man es dann auch noch seltsamerweise, also der Mechaniker verfängt sich irgendwie mit seinem Hosenbein hinten am hinteren Rad vom Motorrad und wird dann die ganze Zeit konsequenterweise mitgeschleift. Man kann ihn auch zum Kämpfen benutzen und auch auf Gegner draufwerfen, den Mechaniker. Und er kann einen dann auch, also man schaltet sich so nach und nach Perks frei, dann repariert er auch einen. Und Ziel ist es, ich weiß gar nicht mehr, was? Pennsylvania? Ich weiß nicht mehr genau. Man wollte zu irgendeinem Motorrad treffen, will man auf jeden Fall hinfahren. Ich habe jetzt gerade den Ort vergessen, wo das Ganze stattfindet. Und man fährt über Highways, durch Berg und Tal, durch die Wüste, irgendwie Canyons und so weiter. Und man muss sich halt allerhand Gegner erledigen, die dann einem begegnen, wie Leute mit Jetpacks, die man dann verprügelt, oder einfach nur die bösen Leute, die in dem schwarzen Van vorausfahren und dann rausballern und so weiter, kämpft man sich dann da durch. Und es macht Spaß, ist abgedreht, ist jetzt, denke ich, fällt auch so in die Kategorie kurzweilig. Ich habe es noch nicht durch, aber es wird jetzt nicht viel länger, denke ich, dauern als ein Need for Speed Run. Aber es ist sehr humorvoll und macht auf jeden Fall Spaß.
Ich hab nur diesen Trailer von der Xbox-Präsentation in Erinnerung und ich guck mir gerade Gameplay an, weil du Kung Fu erwähnt hast und ich guck, what the fuck ist das? Ich hab das immer als Endless Runner verstanden, was das irgendwie auch ist, glaube ich.
Also so die Strecken dauern schon recht lange, bis man da durch sind. Es gibt übrigens auch Bosskämpfe, einen zum Beispiel dann gegen Helikopter und so weiter. Aber okay. Die Sache ist halt wirklich, du fährst auf der Straße lang, hast auch einen Turboknopf und hast dann Geschütze, die du abfeuern kannst. Aber gerade auch, wenn dann zum Beispiel die Leute kommen mit ihren Jetpacks, dann kannst du nach oben springen und die wirklich vermöbeln als Motorrad, was sehr witzig einfach aussieht.
Ja, ich sehe das gerade, wie das Motorrad hochspringt und
ja. Und ja, dann hast du dann noch solche Perks, die du freischaltest, dass du irgendwann ab einer bestimmten Combo dann auf einmal mit Flammenattacken oder Eisattacken um dich wirfst und solche Geschichten. Also das ist so abgedreht, das Ganze. Da können doch Drohnen reinkommen, die Gegner aufs Korn nehmen. Es wird immer abgedrehter, das Ganze. Und es ist einfach ein Spaß. Ist leider nicht ganz so hübsch. Ich spiele es auf dem PC und habe auch versucht, was möglich ist, da rauszuholen. Es ist schon sehr reduziert, aber der Humor und der Spaß, der macht einiges wieder weg.
Also ich habe es mir auch mal angeguckt. Mein Titel war es jetzt so vom Ansehen nicht unbedingt. Ich hatte auch damals gewundert, dass Microsoft dieses Spiel quasi so ein bisschen mit beworben hatte irgendwie zum Start.
Ja, also ich weiß noch, dass ich einen Teaser gesehen hatte, wo man, glaube ich, nur das Motorrad so gesehen hatte und ich dachte mir so, Motorradrennspiel sieht futuristisch aus, wird ja wohl nichts in Richtung Extreme G sein oder sowas. Aber es ist was komplett anderes, aber es ist auf jeden Fall sehr spaßig. Also ich spiele das doch ganz gerne, auf jeden Fall.
Ja, also so vom Look her ist das auch nichts, was mich jetzt reizen würde. Aber es sieht schon ganz lustig aus.
Ja, ich finde, der Look ist halt wirklich so dieses Ding. Also wenn man sich ein Video dazu anguckt, die Grafik ist halt sehr mau. Und wenn du dir so die Charaktere anguckst, denkst du dir so, naja, ich weiß nicht. Aber alleine schon, wenn man irgendwie was mit dem Humor anfangen kann, dann ist es auf jeden Fall dann noch mal ein ganzes Stück besser. Aber ich sehe schon, ihr seid da nicht so viel zu begeistern. Aber eine andere Sache, die ich gespielt habe, eigentlich wollen wir dazu, oder wir wollen zu einigen Dingen noch einen richtigen Podcast machen, die ich gespielt habe. Ich meine, Life is Strange habe ich die erste Episode durch. Da werden wir uns irgendwann noch mal zusammensetzen. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn noch die zweite Episode da ist. Die erste war jetzt ja auch nicht so lange. Ich glaube, mit der ersten Episode alleine, weiß ich nicht, ob wir da schon einen kompletten Podcast gefüllt bekommen.
So dein Grundfazit dazu? Schlecht, mittel, gut, so?
Ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Ich war sehr skeptisch, was dieses Feature mit dem Zeit-Zurückdrehen angeht, weil ich dachte mir, okay, dann wird ja der Zahn gezogen, was du bei den Telltale-Sachen hast, dass du dann auf Druck schnell irgendeine Antwort geben musst und dann musst du auf Ewigkeiten mit der Konsequenz dieser Antwort leben. Und bei Life is Strange kannst du eine Antwort geben und dann kannst du sagen, naja, vielleicht doch nicht, dann drehst du einfach nochmal kurz zurück und gibst dann doch die andere Antwort. Dadurch hast du natürlich so Mass Effect typisch einfach unendlich viel Zeit, drüber nachzudenken, wie entscheidest du dich jetzt? Die Sache ist allerdings, anhand der ersten Episode kannst du noch nicht abschätzen, wohin führt jetzt die eine oder die andere Entscheidung, und es wird ja auch noch sehr in der Waage gehalten, worauf das hinausläuft. Also es fällt mir noch ein bisschen schwer, so was diesen Punkt angeht, auch gerade wie sich die Geschichte noch so entwickelt, weil die Geschichte ist halt das A und O bei dem Ding. Da kann ich noch nicht so viel sagen, aber die Stimmung ist schon mal richtig geil. Es macht Spaß, mit den Charakteren sich da zu unterhalten, den eigenen Charakter kennenzulernen und dann auch am Ende zu verstehen, was da eigentlich die Bedrohung ist, die da eventuell herannaht und was man dann vielleicht dann in den nächsten Episoden zu tun hat, um das abzuwenden. Keine Ahnung. Ich bin mal sehr gespannt, wohin es führen wird. Also von der ersten Episode an fällt es mir ein bisschen schwer zu sagen, was wird mein Endfazit sein, aber bis jetzt bin ich sehr positiv dem gegenüber eingestellt.
Okay, klingt gut.
Also bis jetzt kann ich mich eigentlich nicht wirklich beschweren.
Ich will mir auch Mitte Februar etwa den Season Pass endlich holen.
Ja.
Ich warte schon drauf, ja Gott.
Ist auf jeden Fall ein schönes Ding. Und was ja PS Plus mäßig noch sehr interessant war, ich konnte ins First Light mal reingucken. Ich habe ja das Second Sun gespielt, das Infamous Second Sun. Und man muss sagen, so die Neon-Fähigkeit war so das Geilste. Und da ist natürlich das First Light umso geiler, denn es ist nur die Neon-Fähigkeit.
man ja, spielt da kommt dann, noch was dazu. Da
ja, man spielt dazu. Dann die Fetch und ja, auch wenn man natürlich so ihre Geschichte aus dem Hauptspiel schon kennt und das jetzt nicht mehr so große Überraschungen beinhaltet, einfach nur alleine wieder mit der Neon-Fähigkeit rumzulaufen, war schon Spaß. Und gerade dadurch, dass es im PS Plus drin war, haben die meistens wahrscheinlich eh mitgenommen, von daher. Aber da kommen wir noch mal näher drauf zu sprechen. Jetzt bin ich gerade überlegen. Ah, was ich aber an der Stelle auch noch reinwerfen kann, Game of Thrones hat ja jetzt auch ein Telltale-Spiel-Umsetzung bekommen. Habt ihr da zufällig reingeguckt?
Ja, ersten Teil habe ich geladen, Season Pass per Zufall heute Mittag gekauft. Also insofern, der zweite Teil wird jetzt auch noch runtergeladen, irgendwie heute Abend oder so. Fand ich ganz gut bisher, den ersten.
Kann ich auch sagen, gefiel mir sehr gut für diejenigen, die die Serie kennen. Und das muss man dazu sagen, ich finde schon, man sollte die Serie kennen, damit man was damit anfangen kann. Denn es setzt direkt nach der Red Wedding ein und ich weiß nicht, man wird vielleicht etwas verwirrt sein, wenn man jetzt die Serie nicht kennt, wird man nicht so ganz genau verstehen, was geht da eigentlich gerade vor sich und warum bricht hier auf einmal das Chaos aus. Wenn man die Serie kennt und das direkt in einem Kontext bringen kann, ist das nochmal eine Ecke geiler und vor allen Dingen versteht man dann auch in den Dialogen dann etwas mehr, wenn dann darüber gesprochen wird, ja, der wird jetzt zur Mauer geschickt und sowas, das versteht man dann nicht unbedingt, wenn man dann halt den Hintergrund nicht kennt von der Serie oder von den Büchern.
Ja, da aber muss man nicht. Oder?
Wollte ich gerade einhaken. Es gibt zwei Dinge, die mich so gar nicht interessieren derzeit. Und das sind einmal Telltale-Spiele und zweitens Game of Thrones. Ich hab's nicht gespielt.
Game of Thrones. Ich liebe Game of Thrones.
Es liegt nur daran, dass ich die Serie nicht geguckt habe. Und weil das vom Setting her mir nicht zusagt. Ich wette, ja, mir wird so von der Charakteristik gefallen, weil ich sehr, sehr gerne Geschichten mag, die sehr auf den Charakter abgestimmt sind. Und das hat ja unfassbar viele, so wie ich das verstanden habe.
Ja, also in die Serie habe ich mich direkt mit der ersten Staffel verliebt. Ich habe auch die vierte vorbestellt. Die kommt jetzt am 16.02. raus. Zumindest die englische. Bei der deutschen muss man noch ein bisschen länger warten. Ich glaube dann nächsten Monat.
April.
Und nächste Staffel ist ja auch schon in den Startlöchern. Ich freue mich so.
Ja, nee, aber deswegen habe ich mir nicht geladen, weil ich A, das Ursprungsmaterial nicht kenne und B, nichts mit Telltale-Spielen anfangen kann.
Ja, das Spiel ist einfach Fanservice. Also ich glaube auch, die Schnittmenge derer, die weder die Serie gesehen haben, noch die Bücher gelesen haben und dann trotzdem das Spiel kaufen, ist einfach sehr, sehr gering. Deswegen, glaube ich, kann man da auch auf zu viel Erklärbär dann verzichten. Und
ja,
für alle anderen ist es einfach genial, zumal ja die Figuren teilweise dann sogar den Schauspielern nachempfunden sind, sodass man dann zumindest eben sich nicht nochmal andere Figuren vorstellen muss, wenn man schon die Bücher gelesen hat.
Ja, richtig.
Das ist eigentlich ganz gut.
Ja. Und das Geile ist natürlich, du hast dann die Charaktere, die du halt schon aus der Serie kennst, haben natürlich die Originalsprecher bekommen, also die Vertonung ist natürlich dann auch optimal.
Okay, ich wollte nämlich gerade fragen, ist das auch deutsch vertont?
Englisch. Auf jeden Fall gespielt.
Es gibt, glaube ich, keine Telltale-Spiele auf Deutsch.
Ja, das ist nämlich das, was mich wundert ein bisschen. Ich finde das schade, weil ich spiele ja das Back to the Future immer noch. Ich brauche ewig für die Telltale-Dinger. Aber das ist deutsch synchronisiert. Ich verstehe das nicht. Wieso machen die das nicht mehr?
Kostet Geld.
Wollte ich gerade sagen, Leute kaufen also die, trotzdem.
Wenn jetzt derzeit jemand Geld hat, dann ja wohl Telltale, oder?
Ja, aber die haben es immer noch nicht geschafft, weil, also ich glaube, die Technik, die sie benutzen, hat sich nie weiterentwickelt. Der Look ändert sich immer ein klein bisschen. Die haben auch hier den Look wieder ein bisschen.
Ich finde die Animation von denen sehen so schrecklich aus. Immer noch.
Ja, daran hat sich bis jetzt, glaube ich, nichts geändert. Das sind immer noch die gleichen. Also die ändern so den Look immer ein bisschen, je nachdem, an was das angelehnt ist. Aber so das ganze Technikgerüst im Hintergrund, auch dass dann ab und zu mal Stocker drin sind, dass ein bisschen unsanft läuft, nicht so richtig rund wirkt. Also auch was die Animationen angeht, die wirken gerne mal abgehackt. Also so die ganze technische Seite, da hat man das Gefühl, da findet keine richtige Weiterentwicklung statt. Also so geil die Geschichten sind, so toll die Dialoge sind und die Vertonung und all das Ganze, so am Technikgerüst muss mal was getan werden.
Ja, die interessante Frage ist eigentlich, also was das Versprechen, was die ja eigentlich gehalten haben, ist, dass die es schaffen, ein Episodenformat auch in einem episodenwürdigen Zeitabstand noch einigermaßen herauszubringen. Mhm. Was ja gerade im Computerbereich meistens bisher immer total in die Hose gegangen ist, weil dann da so lange immer zwischenlag zwischen den Episoden, ich sag mal Half-Life, ja, wir bringen jetzt regelmäßig was raus.
Das Beispiel kam ja auch direkt in den
oder
Kopf,
Broken
aber auch
Age.
So ein bisschen hier mit StarCraft, wo man dann Age gesagt hat, ach, wir teilen das jetzt schnell auf, aber dann kriegt ihr auch eine kurze Abfolge dann.
Wobei, ist das zweite nicht mittlerweile raus und das dritte schon an Arbeit.
Es dauert trotzdem viel zu lang.
Ja, die wollten das aber trotzdem schneller machen.
Schneller,
was ich sagen wollte, ist, die Frage ist, ob es tatsächlich vielleicht gar nicht so viel besser geht, auch bessere Animationen, weil, ich sag mal, die hauen ja schon zumindest so grob im Zwei-Monats-Rhythmus was raus, und das ist ja nicht viel Zeit im Computerbereich, muss man ja auch sagen. Vielleicht geht's tatsächlich gar nicht so viel besser oder schneller.
Ja, aber wäre es dann nicht sinnvoller, mit dem Geld, was sie jetzt haben, mal ein richtiges Spiel Telltale macht keine richtigen Spiele, sondern im Sinne von Umfang ein richtiges Spiel rauszubringen. Einfach mal zu sagen, guck mal.
Die haben wahrscheinlich Angst davor, ihr Format zu ändern, weil es dann vielleicht nicht mehr läuft oder so, ne? Ich weiß es nicht.
Ja, die Sache ist einfach, die haben irgendwie jetzt ein Erfolgskonzept gefunden. Ich meine, es ist ja durch die Decke gegangen, als sie mit Walking Dead angefangen haben. Da haben die auf einmal das Ding gemacht, was einerseits dadurch gezündet ist, dass es zur richtigen Zeit die richtige Marke einfach war.
Ja,
aber es war gerade beliebt, aber die haben auch ein Konzept gehabt, was dann wunderbar funktioniert hat, und jetzt halten sie daran fest.
Da war das wegen dem Budget. Sieh dir Alan Wake an. Und ich habe ja viel gegen das Spiel zu sagen, aber wenn das eins richtig gemacht hat, dann wie es das aufgeteilt hat. Und wenn jetzt Telltale sagen würde, Walking Dead Season 3 kommt auf Disc raus, aber auf der Disc ist das auch im Episodenformat gehalten. Und du hast nach jeder Episode online dann die Vergleichsmöglichkeit mit anderen. Wie haben die sich entschieden? Wie hast du dich entschieden? Und dann einfach die Zeit nutzen, das mal optisch aufzupolieren. Weil das ist auch einer der Punkte, weshalb ich die Telltale-Spiele nicht mag. Die sehen halt einfach scheiße aus. Ja, so Punkt. Die sehen nicht gut aus. Ich hab das Walking Dead gespielt, und wenn das nicht die Cartoon-Optik hätte, die einiges retuschiert, dann wird das in sich zusammenbrechen. Das nur deswegen hat das zusammengehalten, optisch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das auf Dauer hochhalten können mit dieser Optik. Ich meine jetzt, klar, so ein Minecraft, was demnächst kommt, da kann ich das nochmal verzeihen. Aber wo du jetzt gerade die Game of Thrones angesprochen hast, wäre das nicht geil, das mal in einer dicken Optik zu sehen? Eine, der Serie würdig ist? Ich finde das immer irgendwie...
Ich denke, Telltale fehlt dafür einfach das Budget, die Ressourcen dafür, wirklich sowas aufzuziehen in diesem Stil.
Das glaube ich eben nicht. Nee, nicht nach dem Erfolg von Walking Dead. Ich glaube, die haben die Ressourcen. Ich meine, wie viele Franchises haben die derzeit am Laufen? Game of Thrones, Borderlands, dann kommt Minecraft demnächst und Walking Dead. Und ja, Wolf Among Us.
Ja, Wolf Among Us auch.
Das ist so viel... Ich glaube, die haben die Kohle. Die haben einfach nur, wir haben das schon mal irgendwo erwähnt. Die haben einfach diese Scheißformel entdeckt, die funktioniert, und solange sich das wie geschnitten Brot verkauft, müssen sie daran nichts ändern. Und das ist irgendwo auch schade.
Ich weiß leider auch nicht, wie groß das gesamte Team ist. Vielleicht liegt auch da das Problem. Ich weiß es nicht. Es wäre natürlich schade, wenn es wirklich nur so ist, dass sie sagen, okay, wir verdienen uns dumm und dämlich und fahren die Schiene so lange und reizen das aus bis zum Ende hin.
Du meinst so, wie sie es derzeit machen?
Ja, die werden sicherlich irgendwann auch nochmal was Neues machen, aber vor allen Dingen, solange die auch noch auf den alten Systemen alles rausbringen, glaube ich nicht, dass die Engine ändern werden.
Ja, stimmt.
Ne?
Das muss ja auch berücksichtigen, wie vielen Systemen die vertreten sind.
Da geht ja vom Handy quasi eben bis zur Next-Gen-Konsole normalerweise alles.
Die bedienen ja wirklich alles, was irgendwie einen Bildschirm hat. Aber
also
nichtsdestotrotz, als Game of Thrones-Fan war ich auf jeden Fall begeistert von der ersten Episode, auch dass sie so viele Charaktere eingebaut haben. Es gibt immer wieder Sprünge und Schauplatzwechsel und viele bekannte Stimmen zu hören. Das fand ich schon sehr gelungen, das Ganze. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Episode und bin auch ganz positiv davon angetan, dass sie jetzt sogar 6 Episoden haben und nicht 5. Stimmt mich alles insgesamt ganz glücklich.
War die Ausnahme für Game of Thrones, weil sie gesagt haben, das wird so umfangreich, da wollen wir dann auch die Geschichte was umfangreicher erzählen. Ja. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch ein paar nette Episoden vor uns.
Definitiv, genauso bei Life is Strange, und ich meine, Resident Evil Revelations 2 steht ja auch schon eigentlich mehr oder weniger kurz bevor.
Darf ich mal sagen, dass ich dieses Episodenformat schrecklich finde?
Ich weiß, das hast du schon so oft gesagt.
Das geht jetzt nicht nur gegen Telltale, sondern auch was Resident Evil Revelations angeht und so weiter.
Wobei, ist es mittlerweile wirklich
zu viel verlangt, ein komplettes Spiel zu bekommen?
Ja, direkt zum Ende der Episoden kommt doch das Disc-Ding raus, also alles nochmal auf Disc.
Ja, bei Resident Evil.
Ja.
zumindest was Walking Dead Season 2 anging, ging das, glaube ich, recht fix. Was Wolf Among Us angeht, weiß ich nicht, wobei es da mittlerweile auch eine Disc-Fassung gibt.
Gibt es auf jeden Fall.
Relativ lang gedauert, Wolf Among Us. Ja. Also gerade für so ein Krimispiel eigentlich zu lange, aber das Einzige, was ich an diesem Format gut finde, ist, dass man tatsächlich für 5 € in der Regel reingucken kann, macht mir ein Spiel Spaß oder macht es mir keinen Spaß. Und zumindest bei Telltale, ja, der Preis für ein Komplettspiel, was ja immerhin dann auch um die 12 Stunden in der Regel dann dauert, dann trotz alledem ja nur bei grob 25 € liegt. Und da muss man sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist das schon richtig, richtig gut, was die da abliefern. Also da kann man tatsächlich nicht meckern. Normalerweise würde ich ja immer direkt wittern, aha, okay, Episoden, dann zahlt man am Ende dann eben auch noch 10 € mehr, als wenn man es so kauft. Aber dem ist ja gar nicht so. Ganz im Gegenteil, wenn du die Disc-Version nachher kaufst, die kostet tatsächlich ja am meisten. Also du bist als, ja, also ich habe vor allen Dingen meistens immer sowieso die Sachen, die irgendwann hauen dir ja immer alles im Angebot raus. Also meistens braucht man sowieso, wenn man ein bisschen Geduld hat, auch nicht ganz so viel dafür zahlen. Damit haben die mich bei den ersten Spielen bekommen. Mittlerweile finde ich die so gut, dass ich die dann doch irgendwie mittlerweile sofort kaufe.
Ja, das Problem ist natürlich, wenn du wirklich zum Start mit der ersten Episode anfängst, dann bist du natürlich drin und dann holst du dann natürlich den Season Pass und dann, um natürlich direkt... Du willst ja dann nicht warten. Ich meine, wenn du dann die erste Episode gespielt hast, willst du ja eigentlich gar nicht warten, aber du musst ja. Aber dann willst du zumindest so schnell, wie es irgendwie möglich ist, weitermachen.
Ja. Sind ja auch immer nette Häppchen da, die 3 Stunden, so, die man so circa für eine Episode immer braucht. Hat man ja an einem gemütlichen TV-Abend quasi weggespielt, ne?
Jo. Würde ich auch so sagen. Also ich bin auf jeden Fall damit ganz zufrieden und bin jetzt gespannt auf die nächsten Game of Thrones Episoden und auf Life is Strange und sonstiges. Ich bin gerade überlegen, was ich sonst noch so in den Raum werfen könnte, was ich gespielt habe, wo wir jetzt eigentlich nicht geplant haben, da noch einen großen Podcast zu machen, aber mir möchte gerade irgendwie nichts einfallen.
Dann lass mich noch ganz schnell einen letzten Titel einwerfen. Ich habe mir das Ground Zeroes geladen, weil ich erst mal sehen wollte, wie das auf der PS4 ausschaut. Und das habe ich Andreas schon gesagt, obwohl es besser ausschaut, sieht das irgendwie komisch aus. Die Figur sticht irgendwie heraus. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber die 360-Fassung...
Dein Fernseher ist kaputt.
In der 360-Fassung, weil die so ein Rauschen hat, so ein Bildrauschen, wirkt das wie aus einem Guss. Aber die Figur sticht, finde ich, wenn man zuerst die alte Fassung gesehen hat, negativ heraus. Das wirkt irgendwie als... Kennt ihr das bei Rennspielen, wenn die Fahrzeuge super hochpoliert aussehen und die Umgebung einfach scheiße? So in etwa wirkt das. Wobei jetzt die Umgebung natürlich nicht schlecht aussieht, keineswegs. Im Gegenteil, das sieht richtig gut aus. Aber es wirkt sehr... Die Figuren poppen irgendwie raus. Also vor allem Snake natürlich, weil er im Mittelpunkt des Bildschirms steht. Und ich fand das sehr komisch. Ich musste mich da erstmal dran gewöhnen, tatsächlich. Das wirkte auf der 360 interessanterweise zusammenhängender, sage ich mal.
Alles gleich schlecht.
Ja, genau. Ja, das ist natürlich, wenn du das so von Anfang an gewohnt bist, ist es ungewohnt, dann so zu sehen. Aber ich meine, ich habe ja direkt dann mit der PS4 dann angefangen, mit Ground Zeroes, da war das für mich dann einfach, war eine Augenweide. Man muss natürlich allerdings sagen, dass die Figuren mit halt am schönsten aussehen. Deswegen kann ich mir schon das vorstellen, was du sagst, dass die ein bisschen herausstechen, weil die einfach im Vergleich zur Umgebung halt rausfallen, dadurch, dass da eben dann doch ein Qualitätsunterschied ist jetzt zur Figur im Gegensatz halt zur Umgebung.
Ja.
Und ich fand, dass das Spiel ähnlich wie viele andere Titel auch bei schlechtem Wetter erst tatsächlich zeigt, was die Grafik-Engine kann. Also gerade wenn man da in dieser Basis tagsüber rumläuft, im Wüstenlook, wirkte das alles deutlich spartanischer als eben abends bei Regen und Unwetter.
Ja.
Aber gut, das haben ja auch viele Rennspiele und andere Titel im Moment irgendwie.
Ja, vor allen Dingen, weil du bei schlechten Wetterbedingungen ja nicht das Problem hast mit der Weitsicht. Natürlich, wenn hier strahlender Sonnenschein ist, keine Wolke am Himmel.
Ja, du hast überall Reflexionen.
Dann kannst du so in die Ferne gucken und da merkst du, wie undetailliert dann eigentlich alles aussieht, was außerhalb der Basis war. Aber so im Dunkeln, im Regen, mit dem ganzen Wind, da können die Effekte dich richtig schön blenden. Aber du siehst ja auch nicht sehr weit. Das heißt, dadurch, dass auch noch keine Weitsicht mehr vorhanden ist und nichts in der Ferne mehr großartig berechnet werden muss, ist das nochmal was ganz anderes.
Ja, ist wahrscheinlich der Fluch und Segen der schönen Grafik.
Ja, irgendwie. Ich denke.
Ja, ja.
Ja, also ich habe auch nichts Zusätzliches dann mehr gespielt im Januar.
Eine,
so
ein
Monat
Sache
ist dann auch
möchte
schnell
ich
um.
Noch reinwerfen.
Andreas.
Ich habe Smash Brothers.
Und?
Ich habe einmal kurz den Solo-klassischen Modus durchgespielt. Also, nee, das stimmt gar nicht. Ich habe so 3 oder 4 Matches gemacht gegen Computergegner, habe versucht, ein bisschen in die Steuerung reinzukommen. Hab festgestellt, dass ich, wie ich befürchtet hatte, total ungeeignet bin, um Smash zu spielen.
Du brauchst nur 4 Tasten dafür. Wie kommst du damit nicht klar?
Ich komme damit nicht klar. Ich komme damit sowas von nicht klar. Ich hab's
4 Tasten?
Aber, ich habe es aber tatsächlich geschafft, zumindestens auch, also man kann ja so irgendwie Geld in so eine Wegeschale legen und je mehr du da irgendwie reinlegst, desto schwieriger wird das Ganze.
Ja.
Und ich habe es auch geschafft, obwohl ich kein Geld reingelegt habe. Ich war, glaube ich, auf der Stufe 2 ist es standardmäßig.
2 ist Standard, ja.
Ja, bin ich am Ende bei der Hand erstmal einmal fett in den Boden gerammt worden. Aber ich habe es irgendwie halbwegs durchgekriegt. Ich musste auf jeden Fall noch ordentlich trainieren, bis ich da Land sehe.
Ja, am Samstag machen wir Smash-Abend. Und dann zeige ich dir mal, wie das Spiel geht.
Gerne.
Nee, jetzt ganz ehrlich. Also ich finde, das ist von der Steuerung her einer der simpelsten Prügler. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das ist so ganz einfach zu lernen, aber schwer zu meistern. Das ist wunderbar typisch Nintendo. Und Smash Brothers bekommt das als Prügelspiel sehr gut hin.
Ja, der Andreas ist ja eben so ein schwieriger Spieler. Ist so einer, der auch beim Tetris mal gerne das Quadrat dreht, ne?
Ja, genau. Auch das möchte richtig eingeführt werden in die Lücke. Oh Gott, nee. Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, Smash Brothers sieht auf jeden Fall gut aus und läuft gut. Und es war ja auch schon spaßig. Aber wie gesagt, so was das Steuern der Figur angeht, der Anbringen der Moves und so weiter, da muss ich noch ein bisschen was lernen. Aber
darf ich fragen, mit wem du gespielt hast?
Samus.
Zero Suit, weil du die Figur hast, ne?
Ja.
Zero Suit ist schwer für einen Anfänger. Fang mit Mario an oder Link. Also,
aber ich konnte so schnell mit der Standardattacke zuhauen, das war, fand ich angenehm.
Ja, das ist bei allen so. Wenn du reinkommen willst, spiele erstmal mit den klassischen Charakteren, also wirklich Mario, Link.
Ja, das was ich so ein bisschen für schade finde, dass das Spiel sagt einem nicht so, was empfiehlt man so als Einsteiger, so das. Tja.
Ja, jetzt hier von mir der Geheimtipp für dich zum Einstieg. Spiel mit Mario oder Link. Die sind relativ simpel zu handhaben.
Nee, mach ich nicht. Ich höre nicht auf dich.
Na gut, dann muss ich dich am Samstag eben in den Boden rammen.
Kann man nicht Pummeluft spielen oder so?
Ich habe Videos von Pummeluftspielern gesehen, die mich verrückt machen. wow. Nee, das kann ich nicht.
Man kann doch bestimmt auf dieses Einschläfern oder sowas.
Ja,
ne?
Ja, wenn du das machst, während du gerade über so ein Loch springst, das ist die Hölle.
Aber ich glaube, das muss ich mir beibringen, wie ich das am besten mache.
Ja, versuch's.
Ich überlege ja noch, ob ich es noch holen soll irgendwie, aber jetzt ist heute Dying Light bei mir da reingegrätscht und dann auch noch der Season Pass.
Ja, und Nintendo-Spiele werden ja nicht günstiger.
Im Moment ist es günstig. Bei Amazon 45 Euro. Finde ich schon relativ günstig für den Titel.
Ja, das ist durchaus gut.
Ja. Ja, mal sehen. Na gut. Ich glaube, damit haben wir quasi spielmäßig den Monat dann auch abgeschlossen, was?
Ja. Ich überlege gerade, was wir nächste Woche vorhaben könnten. Wir haben schon Folge 292 aufgenommen, aber keinen Plan für 291. Das ist ein bisschen doof. dann lassen wir uns überraschen, was wir nächste Woche machen.
Wird was ganz Spannendes auf jeden Fall.
Ja, wer weiß. Lass dich überraschen. Infamous, Dragon Age. Wir haben noch einige Themen, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was man mal machen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, Dragon Age will ich noch mindestens eine Woche brauchen. Ich bin jetzt so bei 20 Stunden circa.
Ist das nicht ein Witz in Dragon Age Inquisition Zeiträumen? Brauchen wir dann nicht 80
für? Ja, ich denke 50, 60 hatte ich gelesen.
Ja, ungefähr. Je nachdem, wie viel Zeit man reinstecken möchte, wie viele Nebenmissionen man macht. Ja, ich denke so 70, 80 Stunden kann man drin verbringen, wenn man möchte.
Ja, alle Rätsel muss ich jetzt nicht lösen, aber so fast alles wollte ich eigentlich schon machen. Also ich denke schon, dass ich da dann auch mit 50, 60 Stunden auskomme.
Lego hat vor ein paar Stunden Doctor Who und Wall-E Sets angekündigt. What the fuck?
Wall-E?
Ja,
der kommt da was Pixar-Film. Neues raus, oder?
Nee, es kommt halt ein Lego-Set dazu. Und oh Gott, sieht das niedlich aus. Moment, ich schicke euch schnell den Link.
Ja, aber Wall-E ist doch schon eigentlich, das liegt schon eine ganze Weile zurück, deswegen wundert mich das.
Wall-E geht immer.
Ja, Wall-E ist knuffig, keine Frage, aber ich bin trotzdem überrascht.
Oh Gott.
Die sollen mal lieber ein He-Man-Set machen, mit Castle Grayskull und so, würde ich sofort kaufen.
Achso, das ist ein Fanmodell, okay. Aber trotzdem, wenn das so ausschaut, in die Richtung geht, das, oh Gott, das müsste ich haben.
Okay, wir wollen ja, alle einen
sieht
Lego
schon schick aus.
Ja, ich verlinke das Bild, beziehungsweise den IGN-Artikel, auch mal in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr euch das mal angucken wollt. Also das ist jetzt, wie gesagt, nicht das richtige Modell, sondern von einem Fan gemacht, aber das ist schon sehr schick.
Ja, mit Doctor Who kann ich leider nicht so viel anfangen. Ich habe bis jetzt nur ein oder zwei Folgen gesehen. Ich weiß, worum es geht, aber irgendwie hat es mich nie so richtig gepackt.
Ja.
Nee, geht mir genauso. Vor allen Dingen, wenn ich schon höre, dass es da irgendwie gefühlte 85 Staffeln schon gab, allein aus der aktuellen Serie, ja, irgendwie 8 oder so.
Ja, die haben ja auch ständig
und dann die ganzen Vorgängerserien.
Hauptdarsteller gewechselt und aufgrund der Geschichte ist das ja auch sowieso, das ist ja nur eine Hülle und die wird dann immer wieder ausgetauscht.
Ja, ja, ist irgendwie so ein Transmorpher.
Ein Transmorpher.
Ja, gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß dabei. Habt selber ein paar coole Games im Januar gezockt. Wenn ihr was gezockt habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Oder teilt uns per E-Mail mit, was ihr so gezockt habt. Interessiert uns auf jeden Fall auch. Und ja, ansonsten liegt jetzt der Februar frisch vor uns mit nicht ganz so vielen Neuheiten. Bester Titel wahrscheinlich das Order 1886 wird wahrscheinlich mit der stärkste Titel diesen Monat sein. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, was eventuell noch an Überraschungen sonst hereinschneit.
Keine Überraschung, aber Dead or Alive 5 Last Round kommt. Mein armes Portemonnaie.
Jetzt sagst du was, das habe ich schon vorbestellt.
Ja, ich auch.
Das sollte ich vielleicht auch noch in der Finanzplanung mit.
Ja, und der ein oder andere Koop-Spieler guckt vielleicht schon auf das Evolve, was ja, meine ich, schon am 10. rauskommt.
Kommt nicht dein Langweilig. Blood irgendwas auch schon im Februar raus?
Das Bloodborne ist nächsten Monat.
Okay.
Das dauert noch ein bisschen.
Ich wusste nur, dass das für früher angekündigt war. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, was den Monat angeht.
Leider dauert Arkham Knight noch so lange, ich möchte es endlich spielen.
Ja.
Dadurch, dass ich mittlerweile wieder in die Batman-Comics am Eintauchen bin, habe ich eigentlich schon, glaube ich, einen ziemlich guten Plan, was da alles passieren könnte. Oder ich bin so wild da drauf.
Kommt alles noch.
Na gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute.
Ja,
dann. Ja, dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit einem neuen Podcast. Thema geben wir noch bekannt auf der Homepage, ganz spontan.
Ja, wenn der Podcast rauskommt.
Genau.
Überraschung, würde ich sagen. Podcast zu.
Zu uns, ja. Okay, dann bis nächste Woche. Ciao, euer Thomas.
Jo, macht es gut, euer Andreas.
Ja, bis zum nächsten Mal, euer Maurice.